muss es sein, wenn Frauen einen so sehr wollen, dass sie sich um einen streiten? Das können wir nicht wissen, aber wir reden heute mit jemandem, der das schon erfahren hat in den letzten Wochen. Beim Laufen wohlgemerkt. Im besten Podcast von Philipp Wieger und Ralf Scholz. Habe ich die ganze Nacht drüber nachgedacht, über dieses Teasing, ne? um auch den Letzten aus dem Hinterkämmerchen zu locken. Ne? Was könnte das wohl sein?
Ja, und hier dabei zu sein, ja.
Gefreut werden, ne?
Ja, also ich glaube, das hat hoffentlich die Leute hier direkt mal, wie soll ich sagen, abgeholt. Und bin mir sicher, ich meine, im Titel hat man natürlich schon gelesen, es ist immer nicht so einfach, Teaser zu machen. Im Titel hat man natürlich schon gelesen, wer unser Gast ist. Und Leute, die schon sehr lange dabei sind, die werden natürlich auch wissen, dass Steffen ja schon bei uns mal im Podcast war, ziemlich genau vor einem Jahr. Insofern kein neuer Gast, aber mit ein paar neuen Themen, denn wie du schon gesagt hast, er ist extrem begehrt, kann man sagen, in der Laufszene zumindest und weitestgehend ja auch fast konkurrenzlos, ne, mit dem, was er da noch macht, nämlich ein sehr guter Pacemaker zu sein. Und ja, das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch mit ihm und blicken da natürlich auch noch ein paar andere Aspekte, wie man das halt so alles managt, irgendwie jedes Wochenende im Frühjahr und im Herbst bei Rennen als Pacemaker gefragt zu sein, aber auch natürlich zu Hause eine Family zu haben und einen Job und noch Steuerberaterprüfung. Also da scheint auch jemand mehr als 24 Stunden am Tag zur Verfügung zu haben.
Aber der Hintergrund ist ja auch eine ganz konkrete Geschichte und Anekdote, die ihr beiden ja erlebt und erzählt. Aber später, ja, das wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber es ist schön. Es ist sehr schön. Ja, am Montag, ja, das ist ja ein bisschen schräg, aber der Boston-Marathon ist ja immer am Montag, haben wir ein Rennen verfolgt, wo Pacemaker keine Chance haben, weil es gibt keine Pacemaker beim Boston-Marathon. Aber ja trotzdem ein bemerkenswertes Rennen, wo ja eine Menge an Bildern, Videos, Schlagzeilen all over the world und diese berühmte Plattform Let's Run hat getitelt, der König ist tot, es ist ein neuer König auf den Straßen unterwegs. Will ich schon so weit gehen und Eliud Kipchoge abschreiben? Ich weiß es nicht.
Ja, tot gesagt, leben ja bekanntlich länger. Ich habe mich dabei ertappt, als ich die Ergebnisse von Boston verfolgt habe, dass ich mich in der letzten Woche eigentlich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt habe und gesagt habe, ja, Boston ist anders wie die sonstigen Marathons. Boston ist nicht das Terrain, was Eliud sonst sehr schätzt. Natürlich ist er auch Doppel-Olympiasieger und natürlich hat er das auch da ohne Pacemaker gemacht. Aber sagen wir mal so, die große Mehrzahl der Rennen, die er gewonnen hat, waren natürlich auch sehr auf ihn zugeschnitten, weil da ging es halt oft um Weltrekord und dementsprechend war alles für ihn ausgelegt. Und trotzdem war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass mit der Ausnahme von London damals, wo er vielleicht auch krank war im Vorfeld, angeschlagen war und trotzdem ins Rennen gegangen ist, dass in Boston nicht mit so einer großen Überraschung zu rechnen sein wird. Und ja, wurde direkt natürlich eines Besseren belehrt. Ich glaube, im Vorfeld waren nicht so viele Wetten darauf platziert, dass Eliud das Rennen nicht für sich entscheiden wird. Stattdessen dreimal Adidas vorne bei den Männern. Also sehr dominant auf jeden Fall, was da geht. Der Vorjahressieger hat seinen Sieg wiederholt. Die Bedingungen waren jetzt, glaube ich, schon für Boston grundsätzlich okay. Es war ja, glaube ich, was Wind anbelangt, relativ windstill weitestgehend. Luftfeuchtigkeit war zumindest vorm Start ja schon noch ein Thema, zwischendurch auch mal Regen. Es gab auch im Nachgang, wenn man da auf den einschlägigen Seiten unterwegs war, bei Twitter oder Let's Run, natürlich auch Leute, die jetzt im Rückblick irgendwie ein bisschen orakelt haben, dass natürlich Eliud mit feuchten Bedingungen nicht zurechtkommt. Und deswegen war das absehbar, dass er in Boston da auch nicht ganz oben stehen wird. Ich weiß nicht, ob man das jetzt von einem Rennen wie London damals ableiten kann. I don't know. Aber ja, ist natürlich jetzt eine extrem spannende Phase. Insofern, dass genau die Frage, die du gerade selber aufgeworfen hast, die wird jetzt natürlich, wie soll ich sagen, die nächsten, ich schätze mal, das nächste halbe Jahr, entscheidend sein, seine große Challenge, seine Legacy sozusagen zu zementieren, die war ja oder bestand ja darin, seine selbstgewählte Challenge, das muss man sagen, alle Majors zu gewinnen. Das ist noch nie vorher einem Athleten, einer Athletin gelungen. Da war er natürlich auf einem sehr guten Weg, aber es haben halt gerade zwei signifikante Rennen gefehlt, die eben besagtes Format haben ohne Pacemaker. Und das ist einmal Boston und das ist diesen Herbst New York. Es ist noch nicht bekannt gegeben, wo er laufen wird. Aber ich sag mal, nachdem er bekannt war, dass er Boston läuft und in Verbindung mit der Kommunikation seiner Ziele, würde es mich sehr überraschen, wenn er im Herbst nicht in New York ist. Weil dann ist ja nächstes Jahr der Wettkampfkalender schon ein bisschen vorgezeichnet mit den Olympischen Spielen mitten im Sommer in Paris. Also eigentlich auch die einzig wirklich relevante Chance, das mit New York hinzubekommen. Vielleicht kommt er nächstes Jahr in Boston ja nochmal zurück im Frühjahr. Er hat bislang vor jeden Olympischen Spielen einen Frühjahrsmarathon gemacht und das auch nicht ausgelassen. Insofern könnte der sozusagen seine Redemption-Story auch nächstes Frühjahr dann schon in Boston angehen nochmal. Aber alles andere als New York würde mich überraschen. Nur, was passiert, wenn in New York ein ähnliches Szenario rauskommen sollte, wie jetzt in Boston? Dann, glaube ich, wird zumindest diese Challenge fast unmöglich werden.
Also erstmal, Evans Chabot hat ja gewonnen, hat im letzten Jahr Boston gewonnen und dazwischen hat er, richtig, New York gewonnen. Ja,
dann
also
darüber werden ein paar bekannte Gesichter auf ihn warten dann.
Also ich würde jetzt noch nicht sagen, dass Evans Chabot, auch jetzt von seiner Ausstrahlung her, ist er bei weitem noch nicht da, wo Eliud Kipchoge ist.
Nein.
Aber das ist schon mal ein Streak jetzt. Die drei Dinger zu gewinnen, ist nicht mal so eben, ist nicht, wie ich gerne sage, Pillepalle. Das ist schon eine Marke, ja, das ist schon eine richtige Marke. Auch die Art und Weise, wie der das rausgelaufen ist. Ich habe mich schön aufs Fahrrad gesetzt und das ganze Ding angeschaut. Das war schon echt cool, muss ich sagen. Ja, ich wollte natürlich auch sehen, wie die Amerikaner so ein Ding übertragen, ja, weil wir ja am kommenden Wochenende Hamburg-Marathon im Stream übertragen, NDR im Fernsehen, wir im Stream.
Und ich hoffe, ihr wisst, wo ihr einschalten müsst.
Ja, genau. Wir sind auf jeden Fall schon ein bisschen eher drauf, 8.45 Uhr, weil wir ja euch mitnehmen wollen hinter die Absperrung und hinter den Vorhang und dahin, wo die Läuferinnen und Läufer sich vorbereiten, die spezifischen für die Profis, für die Breitenathleten und Freizeitrenner. Also da sind wir schon relativ früh dabei. Und ich muss sagen, also erstmal, was natürlich echt nervig war, sehr viele Werbeeinblendungen, relativ kurz vorm Ziel, wo es ja dann wirklich auch spannend war, ja, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Boah, da habe ich schon gedacht, ey Junge, da würden wir natürlich nie und nimmer wegschalten. Gut, wir jetzt im Öffentlich-Rechtlichen haben auch keine Werbung an der Stelle. Also das war schon hart, das war wirklich hart. Dann hatten die zwei Reporter, jeweils einer bei den Frauen, einer bei den Männern, auf so einem fahrbaren Konstrukt. Das ist kein Wagen in dem Sinne, so ein offenes, selbstgebautes Konstrukt, auch kein Motorrad.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Mhm. Da ist auch eine Kamera mit drauf, also ein selbstgebautes Wägelchen halt, ne?
Ja.
Das war schon okay, das waren halt ehemalige Läufer, respektive Läuferinnen. Die haben schon sehr gut auch aufgepasst und so, ja. Die Reporter, du merkst halt, die sind nicht Firmen in der Leichtathletik. Ja, das ist ein guter Reporter, der schaut hin und so, der hat sich das vorher alles angelesen, aber der versteht nicht so richtig, worum es geht, ja.
Ja.
Und dann haben sie halt eine Szene, wo Eliud halt bei Kilometer 30 die Flasche fallen lässt, nachgespielt. Und sie haben eine eigene Kamera bei ihm gehabt, ne? Also eine Eliud Cam. Mhm. Ja, wir haben auch am Sonntag eine spezielle Kamera. Ja, könnt ihr mal dreimal raten, welchen Europameister wir verfolgen am Sonntag. Ja.
Wir werden auf jeden Fall den Livestream-Link schon mal hier auch in den Shownotes bereitstellen. Ihr werdet das aber natürlich auch bei uns auf Social Media dann nochmal mitbekommen, wo es das zu sehen gibt. Es wird auf YouTube zu sehen sein, auf dem YouTube-Kanal des Hamburg-Marathons. Es wird, glaube ich, auch auf der Website eingebettet und es wird auch, um euch die Frage gleich vorab zu beantworten, da habe ich heute schon ein paar Nachrichten bekommen, auch dort archiviert zu sehen sein. Also solltet ihr am Sonntag selber am Start sein, könnt ihr da die Übertragung mit uns auch im Nachgang dort nochmal anschauen, wenn ihr möchtet.
Ja, und wir haben ja die Erlaubnis, das auch auf unsere Plattformen zu stellen. Also da werden wir das auch hinsortieren. Also jedenfalls war das ja erstaunlich, weil eigentlich hatte Eliud eine 5-Kilometer-Passage, die auch nicht ganz ohne ist von Steigung und Gefälle, wo er nicht folgen konnte. Ja, danach hat er sich einigermaßen wieder einsortiert, aber diese eine war entscheidend. Das war die zwischen 30 und 35. Und ich wäre dann viel mehr bei ihm geblieben, weil das wollte ich dann schon eigentlich sehen. Ja, und er hat ja jetzt im Nachgang bei der Pressekonferenz gesagt, dass er Probleme mit dem Oberschenkel gehabt hätte. Ob er die schon vorher hatte oder nicht, hat er nicht weiter ausgeführt, aber er hat auch nicht darauf geschoben. Ja, also die Art und Weise, wie er sich danach geäußert hat, ist die eines Champions, der einen schlechten Tag hatte. Ja. Ja, das müssen wir ganz klar sagen. Ja, also maximalen Respekt für alle anderen, für die Jungs, die vor ihm waren. Also das ist einfach auch einfach ein riesen Charakter im Laufsport. Ja, das ist ein Geschenk, dass du so eine Figur in der Laufszene hast. Das ist mal gar keine Frage. Ja, aber sportlich ist es natürlich jetzt auch spannend. Was passiert jetzt? Ja, kann so ein Evans Chabot in die Fußstapfen treten? Weil wenn es jetzt jeweils irgendjemand anderes wäre, ja, also da gewinnt einer. Wir haben ja so ein bisschen eine Inflation an Topläufern in der Welt. Und das ist ja das, was Kipchoge halt auch auszeichnet, so wie ja vorher eine Ära von Bekele war oder Gebrselassie.
Ja.
Die haben halt ihre jeweilige Zeit dominiert. Und so entstehen ja Starstrukturen, ja. Und das war bei ihm halt auch so, ob Evans Chabot sowas werden kann, ist noch nicht klar. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der auch in New York wieder läuft, ist halt auch groß, ne? Das ist ja mal klar. Ja.
Also als Vorjahressieger, da würde ich jetzt schon fast Brief und Siegel geben, dass der nicht nur eine Einladung, sondern auch einen sehr gut dotierten Vertrag schon wahrscheinlich vorliegen hat, wenn das nicht sogar schon unterschrieben ist. Ich meine, für ihn wäre es, glaube ich, gut, wenn er es noch nicht unterschrieben hätte, weil natürlich mit dem Wiederholungserfolg von Boston sein Marktwert noch mal gestiegen ist. Aber wenn Elliot diese Major-Nummer durchziehen möchte, führt für mich kein Weg dran vorbei, dass er diesen Herbst in New York sein wird. Und dort wird er hundertprozentig auch auf Evans Chabot treffen. Außer ihm würde es im Vorfeld natürlich, das wünscht man halt niemandem, aber der hätte aus irgendwelchen verletzungstechnischen Gründen, müsste er das Rennen da absagen. Und selbst wenn der nicht da ist, also ich möchte nochmal betonen, auch dort gibt es ja doch ein paar mehr Unwägbarkeiten in der Renngestaltung. Auch New York ist ja alles andere als flach und hat irgendwo so seine eigenen Gesetze. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Felix das hier im Podcast schon mal erzählt hat, aber er hat auf jeden Fall auch sehr eindrücklich mir zumindest schon öfters erzählt, dass New York ihn insofern überrascht hatte, dass er immer so Angst vor den Brücken hatte, was das Hochlaufen anbelangte. Aber hat dann festgestellt, nach der einen oder anderen Brücke, eigentlich ist das Runterlaufen viel schlimmer, zumindest für die Muskulatur. Und das ist einfach was anderes. Und ich glaube, dass das ja auch genau diesen Reiz ausmacht, warum auch die Amerikaner, natürlich gibt es auch Chicago. Chicago ist in der Form eher ein herkömmlicher Marathon im Profibereich, auch mit Pacemakern, aber stimmt gar nicht. Da haben sie auch, glaube ich, auch vor 2 Jahren abgeschafft in Chicago. Aber von der Tradition her ist halt bei Boston und New York schon immer das Rennen, zumindest soweit ich das verfolgen konnte, ohne Pacemaker, weil es da auch nie um Weltrekorde gehen konnte. Und ja, Amerikaner lieben den Kampf Mann gegen Mann. Deswegen ist das halt auch extrem spannend, sowas.
Absolut, ja. Und bei den Frauen ja auch ganz spannend.
Auf jeden Fall.
Biri. Ja, auch da Gruppe, relativ lange, relativ viele zusammen, 5, 6 Frauen zusammen. Dann gab es halt einmal einen untypischen Sturz, und zwar dadurch, Helen O'Biri ist ja auch eine Bahnläuferin, ja, also die kommt ja aus dem Bereich 5 und 10.000 Meter zur besten Deutschen. In dem Bereich haben wir gleich ja auch noch einen kleinen Diskussionspunkt. Und die fährst halt relativ stark an, was ja im Marathonbereich nicht mehr so üblich ist.
Nee, kenne ich sonst bei Männern eigentlich nur Bekele.
Ja, genau. Und der lief sehr ähnlich wie O'Biri auch. Relativ viel Vorlage, ja, also insgesamt ja sowieso Marathonläufer ein bisschen Vorlage, ja, klar. Aber noch ein bisschen extremer, so läuft O'Biri auch. Langer Schritt, ja, und relativ viel Anfersen. Und dann ist tatsächlich eine hinten in das Anfersen reingelaufen und ist deshalb gestürzt. Ja, also das ist halt auch nicht so einfach, hinter Leuten, die dann von der Bahn kommen und diesen Stil noch haben, auch hinterher zu gehen. Und Helen O'Biri hat in London schon richtig Lehrgeld bezahlt. Ist dann 2:24, 2:25 gelaufen, als absolute Top-Weltklasse-Läuferin, weil sie sich nicht ordentlich verpflegt hat. Mhm. Ja, sie ist halt einfach nicht nach Hause gekommen. Und weil sie in der Vorbereitung, denn Ritzenhain ist ihr Trainer in der On-Trainingsgruppe, und der hat ihr immer gesagt, lauf langsam. Ja, aber Ferntraining, ja, sie in Kenia, er in Boulder, ja, lauf langsam. Und sie immer, ja, so langsam kann ich gar nicht laufen. Ja. Tatsächlich ist sie vor einigen Monaten umgezogen und wohnt inzwischen mit ihrer kleinen Tochter und ihrem Mann in Boulder. Und offensichtlich ist Ritzenhain, der bekannt dafür ist, der fährt immer mit dem Pickup neben den Gruppen her. Ja, und er hat ihr dann gesagt, er würde sie anschreien, wenn er merkt, dass sie zu schnell läuft, ja. Und er ist überhaupt nicht ein Typ, der rumschreit.
Nee, das ist ein sehr ruhiger Typ
eigentlich. Das ist ein ganz ruhiger Typ. Ja. Also die Gefahr, dass der irgendwen anschreit, ist null. Ja. Aber sie hat sich dran gehalten, ist langsam gelaufen in der Vorbereitung, also ne, in ihrem Rahmen langsamer gelaufen in den langen Läufen und hat dann am Ende tatsächlich in der Art und Weise, wie dann eben eine Bahnläuferin in der Lage ist, Tempo aufzunehmen, das Ding gewonnen. Ja. Und da waren die Zeiten natürlich schon auch nicht so ohne, ne? Da reden wir über 2:21. Also das ist
und
natürlich,
war ja auch ja. Bei den Frauen, muss man sagen, sehr, sehr eng vorne. Ne? Also ja. Alle drei Damen unter 2:22. Auch Lorna Salpeter, die, mit der ich ja auch schon in dem ein oder anderen Trainingslager sein durfte, Platz 3 wieder. Ich glaube, bei der WM ja auch Dritte gewesen letztes genau. Jahr in Eugene. Also auch wirklich in der Weltklasse ganz vorne etabliert, muss man sagen. Ja, ist spannend aktuell, muss man sagen, in der Szene. Wir dürfen natürlich Hendrik nicht vergessen, auf gar keinen Fall. Hendrik Pfeiffer als einziger deutscher Vertreter ja auch dort vor Ort gewesen, hat in meinen Augen ein sehr gutes Rennen da abgeliefert. Platz 16 in einem, ja wirklich, also Boston, New York, you name it, ist immer ein Weltklassefeld. Da gibt es keine Durchschnittsfelder. Also von dem her, glaube ich, kann er da auf jeden Fall zufrieden sein. Zeitlich hat er sich ja auch ohnehin schon im Vorfeld jetzt da gar nicht auf irgendwas festlegen wollen, weil natürlich diese Strecken eigene Gesetze haben, wobei auch mit 2:12:22 auf dem Kurs ja wirklich wirklich knackig ist und vor allem der Beginn, ja, mit ein bisschen mehr Downhill-Passagen am Anfang, aber wenn du halt die ersten 10 Kilometer 29:31 mitgehen musst, ja sozusagen, um überhaupt noch im Hauptfeld mit dabei zu sein, dann spätestens weiß man ja auch, das wird jetzt hinten raus wahrscheinlich dann irgendwann auch ein bisschen eklig werden. Aber da hat er gut gemacht. Ich weiß gar nicht, da haben wir gar nicht in Berlin drüber gesprochen beim Halbmarathon, wie die weiteren Pläne bei ihm aussehen Richtung Herbstmarathon. Aber wird er sicherlich ja dann zu gegebener Zeit auch auf seinen Social Channels bekannt geben. Aber da geht es natürlich jetzt auch viele Optionen.
Hat der nicht auch was gesagt von wegen Bucketlist abarbeiten?
Ich dachte ja.
Ich habe auch sowas, ich weiß es auch nicht, aber...
New York letztes Jahr ist er ja zwar gelaufen, aber genau. Eben nicht mehr
kam leider... Kam ins Elitefeld rein, genau.
Korrekt, genau, kam da nicht mehr ins Elitefeld rein. Vielleicht ist das noch ein Thema. Andererseits, ich denke, Hendrik wird da sicherlich auch in Paris dabei sein wollen und da, klar, braucht er theoretisch auch mal noch eine Quali-Zeit. Ich denke, für Platz 16 in Boston... Korrigiert mich gerne, falls irgendjemand von euch noch tiefer da drin sein sollte und nerdiger sich mit DLV-Regularien auseinandersetzen möchte oder internationalen IOC-Kriterien sind es, genau,
ja. Ja, nee, aber auch DLV. Bei DLV musst du bei den Majors Top 10 sein.
Ja, genau. Mhm. Nee, also dafür wird ihm jetzt in Hinblick auf die, also klar, das ist, wie gesagt, das hat er auch so betont, es ist ein Lifetime Experience Bucketlist Rennen in Bezug auf Paris, aber ist das jetzt, hat ihm das jetzt nicht so viel, glaube ich, weitergebracht.
Ja. Eine andere Deutsche ist da auch gelaufen, eine ganz berühmte. Da kommen wir aber gleich im Gespräch mit Steffen noch drauf zu sprechen. Ja, auch ein ganz besonderer Auftritt in Boston. Ganz spannend. Ich wusste es nicht, aber Philipp, du wusstest es. Es sind ja natürlich immer Deutsche bei den großen Rennen dabei, das ist ja klar, weil viele das natürlich auch als die herausragenden Punkte, ja, dass man in der Laufkarriere da mal gelaufen sein muss. Und das ist mit den Auf und Abs da, das ist schon nicht ohne Boston. Ja, ist so eine tolle Stadt, war leider komplett in Grau, weil es so ein bisschen regnerisch war an dem Tag. Aber das kann man da mal haben. Ja. Wann war das vor 3 Jahren oder 4 Jahren, als es da so super kalt und windig war? Und die Siegerzeit da irgendwas mit 2:17 oder sowas bei den Männern?
Richtig. Das kommt hin. Damals gab es natürlich einige Überraschungserfolge, die man so jetzt vielleicht vorher nicht erwarten konnte, weil da auch die Dropout-Quote extrem hoch war. Das war wirklich garstiges Wetter. Ich glaube, dass Yuki Kawauchi als Japaner ja dann gewonnen hat mit, ich weiß nicht, ob er sogar eine Regenjacke anhatte oder irgendwas. Also nee, ja,
auf jeden Fall einer der Unzerstörbaren.
Genau. Also das
aus war der Kategorie unzerstörbar.
Ja. Extreme Bedingungen, ja.
Dann würde ich sagen, wir legen Eliud Kipchoge, unseren Partner für unsere Folge heute, mal ans Herz, oder?
Das würde ich doch auch sagen. Vielleicht können wir ihm ein paar Tipps mitgeben.
Wenn man schon mal Probleme hat, ja. Wir haben da eine sehr gute Adresse. Wir haben da eine Empfehlung, ja, für alle, die vielleicht noch ein kleines Problem haben. Ja, Exact Health heißt unser Partner für heute. Und das ist eine ganz spannende App, die euch helfen kann, bei kleineren, mittleren Problemen das Ganze in den Griff zu bekommen.
Richtig, ich meine sogar, dass Exact Health letztes Jahr schon mal ein, zwei Folgen bei uns auch hier gesponsert hatte. Freuen uns natürlich sehr, dass wir da wieder mit den Leuten in Kontakt sind. Sitzen in Berlin, also deutsches Unternehmen, deutsches Startup, haben wir letztes Jahr schon sehr positives Feedback bekommen und ich wiederum habe jetzt natürlich jetzt, wo die Wettkampfsaison bevorsteht, auch echt vermehrt Anfragen bezüglich Tipps und Tricks bei klassischen Laufverletzungen. Nicht jeder von euch hat die Möglichkeit, vielleicht regelmäßig zum Physio zu gehen oder auch nicht die Zeit oder man will nicht sofort zum Arzt rennen, wie auch immer. Es gibt für euch, glaube ich, da eine echt coole Möglichkeit, vielleicht selbst schon mal, am besten natürlich frühzeitig, sich was Gutes zu tun. Punkt 1, ihr ladet euch die App in eurem App Store runter. Punkt 2, ihr schaut, was da drin ist. Und zwar war das so, dass bis vergangenes Jahr die App komplett kostenlos war. Aber jetzt ist es natürlich so, die App hat sich auch seitdem stetig weiterentwickelt. Es gibt eben jetzt zusätzlich zu den Präventionsplänen, die nach wie vor kostenfrei sind, eine ganze Reihe von Verletzungsplänen für die ganzen klassischen Laufverletzungen, die wir alle kennen, ne? Also von Shinsplints, also Knochenhautreizungen, Läuferknie, Meniskus, Achillessehnenentzündung, Wadenzerrung und so weiter und so fort, Plantarfasziitis. Für all diese typischen Laufverletzungen gibt es Pläne, und zwar Hilfe zur Selbsthilfe, also wie ihr mit dieser Verletzung umgehen könnt. Und diese App führt euch auch Schritt für Schritt durch, praktisch Tag für Tag, was für Übungen für euch gut sind, was für Selbstbehandlungsmöglichkeiten ihr habt und so weiter und so fort und wann ihr vielleicht doch zu einem Arzt mal gehen solltet. Damit das Ganze sich natürlich für diejenigen, die das entwickeln und mit Leben füllen, irgendwie lohnt, ist das inzwischen ein 10-Euro-Abo-Modell im Monat. Aber falls ihr das auch einfach mal erst anschauen wollt, gibt es natürlich mit unserem, diesmal haben wir einen Promocode, der heißt Podcast, die Möglichkeit, einen Monat kostenfrei die App vollumfänglich nutzen zu können. Also am besten in die Shownotes schauen von unserer Folge, da ist ein Link hinterlegt, über den ihr direkt dort kommt, wo ihr die App downloaden könnt und dann unseren Promocode eingeben, Podcast. Alles groß geschrieben, dort eingeben, dann habt ihr vollen Zugriff auf alle Funktionen der App. Und ich hoffe sehr, dass wir euch damit vielleicht ein bisschen weiterhelfen können, zumindest denjenigen, die aktuell an irgendwelchen Wehwehchen vielleicht rumlaborieren. Und für alle anderen, wie gesagt, Präventionspläne sind auch so kostenlos machbar, wenn ihr euch was Gutes tun wollt und 2-3 Mal die Woche da ein paar Übungen machen, um hoffentlich auch weiter zukünftig gesund und fit zu bleiben. Macht das. Also Exact Health, schaut den Link in den Shownotes an und ja, würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen.
Ja, jedenfalls ein Partner, wo wir ja auch immer sagen, hey, wer könnte den Mehrwert halt auch für die Community bieten? Total. Und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Ne? Sehr cool. Auf ein Thema wollten wir noch kurz eingehen. Ja, ein doch außergewöhnlicher Wechsel, Constanze Klosterhalfen, ja, wechselt nicht nur den Ausrüster, sondern auch die Trainingsgruppe. Das ist natürlich so mitten in der Saison. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann das jetzt in den letzten Jahren mal passiert wäre. Sagen wir mal, die Wechsel in den Ausrüstern in den letzten Jahren, die waren ja schon wirklich heftig in alle möglichen Richtungen. Ja, klar, auch mit dem Auftreten von mehr Ausrüstern, die sich Profiteams konstituieren und dadurch natürlich auch andere Optionen schaffen für mehr Athleten. Aber sagen wir mal, der Exodus von Top-Athletinnen und Athleten, vor allen Dingen auch von Läuferinnen bei Nike, ist natürlich jetzt schon bemerkenswert. Ja, also sagen wir mal so, der ganze Nachklang dieser ganzen Affäre, sicher auch, die um das Oregon Project da immer wieder nachgehallt hat, das war eines, aber insgesamt ja auch viele Verträge, die sie einfach nicht mehr verlängert haben, ja, wo sie Leute auch haben gehen lassen, wo sie auch auf jahrelange Partnerschaften null Rücksicht genommen haben, ja. Gesa Krause hat ja einen ähnlichen Wechsel vollzogen, ja.
10 Jahre oder 11 Jahre, glaube ja, ich, damals bei Nike gewesen.
Wo man ja gedacht hätte, okay, das wird eine lebenslange Karriere, die verbunden sein wird, ja. Ihr erinnert euch, dass wir im vergangenen Jahr ja auch relativ ausführlich über Alison Felix gesprochen haben, ja. Ja. Die war das Gesicht der Marke in den USA, ja. Die wird halt eine der Ikonen und der Gesichter für die Olympischen Spiele in Los Angeles sein. Und die haben sie halt praktisch fallen lassen, weil sie schwanger war und sie ist danach noch mehrfach Weltmeisterin geworden und hat sich dann komplett von denen abgelöst und hat sich alleine gegen die gestellt, ja, gegen ein Weltunternehmen, die mit ihrem CEO und mit ihrem Leichtathletikverantwortlichen maßgeblichen Einfluss genommen haben auf die Leichtathletik und auf die Laufszene in der ganzen Welt. Ja, also richtig massive Politik da gemacht haben. Und das ist schon erstaunlich. Ne? Also, aber ganz spannend, dass Constanze jetzt wirklich so auch so einen Schritt macht, in der Saison ja praktisch, ja.
Ja, also das Timing klingt natürlich jetzt erstmal überraschend. Ich habe natürlich auch ein paar ähnliche Verträge schon mal unterschrieben, jetzt nicht mit der Marke in den USA, aber grundsätzlich, wie solche Verträge aufgebaut sind, ist mir schon geläufig. Ich könnte mir vorstellen, dass bei ihr da sicherlich noch ein paar extra Seiten mit dabei sind, mit Zusatzklauseln. Also es könnte sein, das ist jetzt eine Theorie, dass die eine gewisse, wie sagt man, so eine Freezing Period haben musste zwischen quasi, ein Vertrag wird beendet oder nicht verlängert oder kann ja auch sie gesagt haben, sie möchte nicht verlängern oder wie auch immer, bevor man bekannt geben darf oder was Neues unterschreiben darf. Okay. Das ist aber nur eine Vermutung. Freuen würde mich natürlich, wenn wir Constanze auch endlich mal schaffen, bei uns hier einen Podcast zu bekommen. Das ist ja, aber schwierig.
Wir arbeiten dran.
Wir arbeiten dran, also auch schon länger, sage ich jetzt mal. Das ist terminlich manchmal nicht ganz einfach und müssen wir natürlich auch mit ihrem Management abstimmen. Wir sind da aber nach wie vor guter Dinge. Das wäre natürlich sehr spannend, ob man dann über genau solche Details sprechen kann. Das weiß ich nicht. Da gibt es natürlich auch Non-Disclosure Agreements, aber ich weiß halt, dass das sowas in ähnlicher Weise oftmals aufgebaut ist. Und ja, es ist eine spannende, wie gesagt, ein spannender Wechsel zurück zu einem deutschen Unternehmen ja auch, muss man sagen, die ja dann in letzter Zeit da sehr viele, haben wir schon gesagt, viele Athleten aufgefangen haben mit Gesa, mit einem Hendrik Pfeiffer, Nils Vogt fällt mir noch ein, also die da wirklich sehr, sehr stark zurückgekommen sind im Running-Bereich, auch international. Und dem Sport an sich tut es, glaube ich, gut, dass es einfach wieder mehr Akteure gibt, die sich da engagieren wollen. Konkurrenz belebt das Geschäft, so heißt es ja so schön. Und das ist vielleicht auch ganz gut, wenn dann ein ehemaliger, würde ich jetzt mal fast schon sagen, Gigant, der das über lange Jahre dominiert und manchmal auch ein bisschen tyrannisiert hat. Alison Felix war ein Beispiel. Auch die Einflussnahme auf gewisse Verbände mit sehr, 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 sehr langjährigen Verträgen. Da könnte man auch den DLV anführen. Ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, 20 Jahre Verträge abzuschließen, um ehrlich zu sein, weil man damit natürlich auch wenig Handlungsspielraum für Veränderungen irgendwann mal hat. Aber das müssen dann andere Leute entscheiden, das ist nicht mein Bier. Ich würde das, glaube ich, bei denen ein bisschen anders machen. Aber in diesem Sinne, wir gucken mal, ob wir, wie gesagt, Constanze vielleicht auch mal irgendwie bei uns hier.
Wenn wir das richtig mitbekommen haben, heißt es ja auch Trainerwechsel.
Muss es ja.
Nach North Carolina. Da ist jemand, den ich gar nicht so genau kenne. Mhm. Das ist ein Trainerpaar, glaube ich. Ne? Okay. Also ein Mann und Frau, die da das Puma Elite Team leiten. Bin ich sehr gespannt. Aber ist ein ganz, ganz spannender Move, ja. Bringt wieder Bewegung, bringt wieder Talk für uns, ja. Und
absolut.
Der genaue Beobachtung, ja, weil Constanze hatte ja eine super Saison im letzten Jahr, ne, noch nicht ganz auf der Höhe bei den Weltmeisterschaften nach einer Corona-Infektion. Dann tolle Rennen in München mit dem EM-Titel über 5. Ja, aber natürlich auch die Halbmarathon-Auftritte jetzt über den Winter waren schon wirklich ein Brett, ja, muss man echt sagen. Zwischendurch noch Cross gelaufen, ja, mit der Mannschaft super Rennen hingelegt. Also ja, ganz spannend. Ne? Eine Menge los, ja?
Ja, absolut. Los, ja? Gut für uns auf jeden Fall, dass uns der Gesprächsstoff natürlich nicht ausgeht. Ist ja auch aus Sportfansicht nur gut für alle Beteiligten, würde ich mal sagen.
Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Mann, den ich fordern wollen.
Komm, genau. Also es ist echt die Frage, inwieweit müssen wir Steffen noch vorstellen? Also ich glaube, die meisten Leute werden Steffen entweder noch kennen, weil er bei uns vor einem Jahr schon zu Gast war, oder aber auch, weil sie natürlich auch wissen, dass Steffen ein hervorragender, um nicht zu sagen exzellenter 3000 Meter Hindernisläufer war, auch Olympiateilnehmer, über lange Jahre die deutsche Laufszene über die Hindernisse dominiert hat. Ich weiß nicht, wie vielfacher deutscher Meister. Sehr, sehr guter Crossläufer auch immer gewesen. Wir hatten auch schon das Vergnügen, gemeinsam für Deutschland an Cross-Europameisterschaften teilzunehmen. Der vor einigen Jahren die aktive Laufbahn, ähnlich wie ich das jetzt gemacht habe, beendet hat, ist aber auch der Laufszene auf andere Art und Weise bisher verbunden geblieben, nämlich als Tempomacher für verschiedenste Frauenrennen. Natürlich großer Fokus auf Marathon, aber auch schon im Halbmarathon, übrigens auch erst in Berlin wieder im Einsatz gewesen. Und zumindest, was das anbelangt, haben wir gehört, da werden wir in der Folge jetzt weiter aber auch näher drauf eingehen, die Anfragen werden mehr und die kommen auch inzwischen schon aus dem Ausland. Das ist ja eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Ich freue mich sehr, dass ihr einmal mehr sehr spontan Zeit für uns hatte und würde sagen, wir holen Steffen mal hier dazu.
Ja, Steffen, schön, dass du unserer sehr langfristigen Einladung mal wieder gefolgt bist. Ja. Du kennst uns, wir waren total glücklich, dass du gesagt hast, ja klar, ich habe Zeit für euch, super nett, dass du dir den Abend jetzt auch noch nimmst, denn wir haben für dich natürlich das möglich gemacht, dass wir für unsere Verhältnisse relativ spät aufnehmen. Aber so haben wir natürlich auch ein paar mehr Sachen zu besprechen. Erstmal welcome to the show again. Ne?
Danke, danke.
Ich erinnere mich, glaube ich, dass Steffen das letzte Mal, als er bei uns zu Gast war, irgendwo noch im Urlaub war. Ich meine sogar Allgäu oder auf jeden Fall irgendwas Bergiges. Weiß gar nicht mehr. War das letzten Sommer oder vorletzten Sommer?
Ja, war fast vor einem Jahr, weil es Pfingsten war. Ah. Und genau, wie du richtig erinnerst, im Allgäu, Familienurlaub, auf dem Spielplatz in der Hütte gesessen, den Abend genossen. Ähnliche Uhrzeit wie jetzt. Nur, dass es ein bisschen milder war.
Ja, und da waren Biere im Spiel. Ich weiß es noch ganz genau.
Ja, ich habe mir auch überlegt, ob ich mir jetzt ein derartiges hier hinstelle. Einfach, weil ich Lust und Durst darauf habe. Aber ich muss tatsächlich sagen, heute mein Nachmittag kommt sehr selten vor, aber ich fühle mich nicht so gut.
Oh, okay. Also ich hatte jetzt, ihr müsst jetzt wissen, liebe Leute, die hier zuhören, ich war zu spät für unseren vereinbarten Termin, weil mein Zoom nicht abgedatet war. Das heißt, ich habe mit Steffen jetzt original hier wahrscheinlich 4 Minuten gesprochen, aber ich hatte schon den Eindruck, dass Steffen ähnlich nasal klingt wie ich. Ich meine, ich habe jetzt wirklich 3 Wochen...
Nein. Also Schnupfen, okay. Husten, also gar nicht. Es ist
okay.
Einfach,
okay.
Also es kann auch einfach der harten Trainingsbelastung der letzten Wochen geschuldet sein, Vorbereitung auf die kommenden Events.
Okay, sehr gut. Dann bin ich beruhigt, weil auf Steffens Schultern lasten ja natürlich eine große Verantwortung auch jetzt für das kommende Wochenende. Nicht zuletzt deshalb ist Steffen ja auch heute einmal mehr bei uns zu Gast. Steffen ist, ich würde fast sagen, der konkurrenzlose Edelhase in deutschsprachigen Gefilden derzeit, aber auch natürlich gerne mal im Ausland im Einsatz. Warst du nicht Herbst oder letztes Frühjahr auch sogar in Istanbul mal im Einsatz?
Genau so, letztes Frühjahr und die hatten dann auch für Herbst angefragt, aber das hat sich dann irgendwie überschnitten und natürlich durch die Einsätze hier in Deutschland bei den großen Marathons, wie du schon sagst, gefragter Mann, was ich dieses Jahr dann zu spüren bekommen habe, dahingehend, dass ich also wirklich auch nicht nur offiziell über das Management, sondern auch tatsächlich über Social Media diverse Anfragen hatte und die dann absagen musste, weil ich das zurzeit alles nicht ganz so realisiert kriege, vorübergehend und Form behalten nächstes Jahr so ungefähr.
Ja. Also worüber wir da ja reden, ist erstens, dass es bei technischen Meetings Schlägereien um dich gibt, also Frauen schlagen sich um dich, ja, und nicht nur wegen deiner läuferischen Qualitäten, nehme ich an.
Ja, glücklicherweise nur verbal, aber ja.
Aber tatsächlich ist das ja so, da kann Philipp gleich nochmal erzählen, wie sich das in Berlin zugetragen hat, ja. Aber es ist ja tatsächlich auch so, also das ist ja jetzt nicht Pillepalle, was da auch läuferisch von dir verlangt wird, weil da sind ja auch Mädels dabei, die wollen Richtung 220 laufen, ja, respektive schneller. Und die musst du gleichmäßig bis zu Punkt X führen, der in der Regel jenseits von 30 Kilometern liegt. Also du musst auch schon eine sehr ordentliche Form mitbringen.
Ja, das Problem hatte ich tatsächlich jetzt im Frühjahr wieder. Da hieß es dann, ja, Steffen, Hannover, Hannover passt, mache ich, okay. So Zeit, ne, wo immer so, natürlich mache ich das gerne für Leute, mit denen man gut kommunizieren kann, die ich persönlich kenne, weil das einfach dann auch von der Motivation für mich nochmal ein Pluspunkt ist und weil das einfach total Spaß bringt, solche Leute dann dazu begleiten. Und dann hat die ursprünglich vorgesehene Dame dann eben verletzungsbedingt abgesagt und dann hieß es, naja, nee, Steffen, wir haben trotzdem einen Job für dich, dann machst du halt einfach die Führungsspitze. Die Führungsspitze. Und dann, ja, was wollen die denn laufen? Puh, ja, weiß ich nicht. Also ich garantiere dann nicht, dass ich dann durchlaufe. Nee, nee, alles gut und wir brauchen dich als quasi Zugpferd, das, was Ralf du gerade angesprochen hattest, das Gleichmäßige, das erstmal auf Tempo bringen, so nach dem Motto, die Zeit grundsätzlich eine 2,25 zu laufen, 2,20, 2,30, da gibt es natürlich grundsätzlich viele Männer, die das können, die das aus dem Training raus können, die du sozusagen eine Woche vorher anrufst, willst du nicht, ja, kriege ich hin, aber das ganz Entscheidende ist natürlich, und das ist natürlich auch das Feedback, was ich immer kriege, dass ich ja auf die Sekunde genau und auf das Feeling des Athletens genau dann sozusagen die Pace treffe und ganz gleichmäßig laufe. Und das war dann halt von mir gefordert, so nach dem Motto, Chef, Halbmarathon schaffst du. 72,30 sollten wir laufen, 72,32 bin ich gelaufen.
Eieieiei, das ist aber schon eine krasse Abweichung. Ja,
nee, und dann lief es tatsächlich ganz gut, so dass ich dann bis 34 gelaufen bin und dann aber auch gedacht habe, so, okay, grundsätzlich macht das Spaß und ich würde dich gerne weiter unterstützen, aber sozusagen jetzt in den Wettkampf für mich dann auch reinzugehen und mich so zusammenzureißen, dass ich morgen den Fahrstuhl im Treppenhaus nehmen muss, das war es mir dann eben doch nicht wert. So.
Da muss man jetzt aber dazu ja vielleicht auch noch anmerken, dass der jetzt gerade im Frühjahr, das wisst ihr ja zu Hause auch, ne, die Akkumulation von Rennoptionen, Halbmarathon, Marathon ist natürlich gerade jetzt sehr, sehr hoch. Das heißt, Steffen ist ja auch eine Woche nach Hannover ja schon wieder in Berlin am Start gestanden für den Halben.
Ja, genau. Und hätte jetzt eine Möglichkeit, letztes Wochenende zu laufen und Paderborn, also Ostern noch zu laufen und dann kommendes Wochenende. Und ich glaube, Prag ist nächstes Wochenende, also übernächstes Wochenende. Das wäre natürlich ein Highlight-Programm gewesen, das überhaupt zu stemmen, aber mache ich ja auch nicht, von daher. Alles gut.
Aber genau, auf der anderen Seite ist es ja so, ja. Also ich meine, dass man bei den Frauen gefragt ist, ist ja jetzt mal sowieso für uns Männer ja das höchste der Gefühle, ist ja klar. Aber ja auch eben von Veranstalterseite so geschätzt zu werden, dass man eben als klare Nummer eins im deutschsprachigen Raum mal auf jeden Fall, was das Pacing der Frauen angeht, betrachtet wird, ist ja Fluch und Segen zugleich, ne? Weil auf der einen Seite ist es schon auch eine hohe Verantwortung, die du ja da eingehst, weil ihr alle wisst das selber und ihr als Profis, also Steffen und Philipp, ihr wisst das noch viel besser. Es gibt halt nicht so viele Shots, ne? Und wenn man da dann eben nicht die Pace trifft oder eben bei 15 rausgehen muss, dann ist halt auch mal so ein Unternehmen ganz schnell auf einer ganz anderen Schiene unterwegs.
Ja, genau. Also da gehe ich natürlich relativ entspannt mit um, vielleicht auch mir selber das sozusagen den Druck zu nehmen und ganz, ja, vielleicht schon ein bisschen untertreiben im Sinne von, für mich geht's ja um nichts. So nach dem Motto, die Vereinbarungen sind, wenn du das und das Ziel nicht schaffst, ja, dann kriegst du halt 100 Euro weniger, so ungefähr. Und dann ist das halt schade. Und solche Tage gibt es auch, wo dann halt dann nichts geht. Das muss dann auch jeder akzeptieren. Aber da es halt einfach noch nie vorgekommen ist. Also ich einfach so intrinsisch diese Sicherheit habe, dass es halt egal unter welchen Umständen, so sehr ich dann doch manchmal vorher zweifle an den Aufgaben, einfach immer geklappt hat, denke ich, ja, dann geht das schon irgendwie. Und das ist dann auch wieder so ein Pluspunkt, dann, dass ich das halt schaffe, vor dem Start mit den jeweiligen Damen dann so zu kommunizieren und diese Ruhe auszustrahlen, dass die mir vertrauen.
Ganz wichtiger Punkt.
Sagen, jawohl, also gerade, ich sag mal jetzt, die Damen, die ich schon ein paar Mal begleitet habe, Katha Steinruck, die weiß halt genau, okay, nee, Steffen ist dabei und jetzt, ich brauche auch erstmal bis Halbmarathon einfach nicht auf die Uhr gucken und ich bleib dahinter und unabhängig, wie es mir geht und was, Steffen macht das. Und das ist natürlich sozusagen das, was ich dann so ausstrahle, was ich natürlich auch, was mir bewusst ist, und ich versuche das ja durchaus auch hin und wieder mal explizit auszustrahlen, sozusagen meine eigene Unsicherheit zu überspielen, gelingt mir aber sehr gut, ja.
Ja, aber trotzdem muss man es ja laufen, das ist das Dumme dabei, ne? Also ich meine, einen guten Eindruck machen, das ist mein Job, ja, das verstehe ich, wie das geht, ja. Aber dabei so schnell zu laufen, das ist jetzt eine andere Hausnummer, ja.
Ja, und ja. Herzlichen Dank, hat bisher immer geklappt.
Also was Steffen hier wirklich ja auch nochmal zum Glück hervorgehoben hat, ist ja schon mal aus jetzt nicht ganz so lang, wie soll ich sagen, nicht der zeitlichen Abstand, der nicht ganz so lange her ist, dass ich noch ein aktiver Athlet war, ist es ja schon so, dass man von einem Start ja ganz gerne mal doch auch angespannt ist, nervös ist. Ralf hatte das ja vorher schon angesprochen, man ist ja wirklich gerade bei diesen ganz langen Geschichten Richtung Marathon sehr, sehr lange auch in der Vorbereitung auf einen so ein Rennen. Wir haben jetzt nicht leider jedes Wochenende die Gelegenheit, einen Marathon zu laufen auf so einem Niveau. Und da tut es natürlich schon extrem gut, wenn man sich auf jemanden verlassen kann, mit dem man das ja vielleicht schon in der Vergangenheit häufiger erfolgreich auch gemacht hat und der diese Ruhe ausstrahlt, ganz gleich, ob er sich vielleicht an dem Tag selber so gut fühlt oder auch nicht, je nach Pensum, was er vielleicht auch schon die Wochen zuvor da abgerissen hat. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel wert, muss man sagen. Und selbst wenn, ja, Steffen ja vorher auch schon angedeutet hatte, dass dann vielleicht, wenn es jetzt wie in Hannover kurzfristig zu Änderungen kommt und du selber ja dann auch sagst, puh, ob ich jetzt auf 2,20 oder was auch immer das durchlaufen kann, steht jetzt mal auf einem anderen Blatt Papier. Aber selbst wenn es dann andere Männer gibt, dieses Tempogefühl ist schon was, was halt nicht jedem so richtig in die Wiege gelegt ist, würde ich jetzt mal sagen. Oder sagen wir es mal noch so, wenn man ein Tempo laufen muss, was tendenziell langsamer ist als das, was man kann, das ist ja manchmal noch schwieriger. Das siehst du aber auch bei den Männergruppen mit den Kenianern manchmal, dass die dann auch eine 2,8 oder eine 2,7 laufen können. Vielleicht ja, aber dann mal eine 2,10 sauber zu pacen, ist halt was anderes. Und du möchtest ja nicht irgendwie diese Wechsel zwischen 3,0 und 3,10 haben, um den 3,05er-Schnitt zu bekommen, sondern das ist ja schon eine gewisse Kunst. Wo man ja dann eben genau solche Leute wie Steffen auch brauchen kann, um dann, selbst wenn dann Leute das ab einem gewissen Punkt übernehmen, schon mal so ein bisschen auf Autopilot eingenordet sind. Insofern kann ich das sehr gut verstehen, dass du da sehr gefragt bist. Kurze Anekdote zu Berlin vielleicht noch.
Unbedingt.
Ich nenne da
Details bitte.
Nein. Also Namen nenne ich jetzt vielleicht nicht. Also aber weil wir kennen die Personen alle sehr gut. Aber es sind jetzt einmal prominente Namen.
Namen hören.
Prominente Namen aus der deutschen Frauenlaufszene natürlich, wie ihr euch denken könnt. Steffen ist ja da dann auch jetzt schon eher weiter vorne angesiedelt, normalerweise als Tempomacher so. Und da gab es dann schon einen, also ich weiß da nicht, das muss Steffen dann gleich genauer ausführen. Wird Steffen vorab, also nee, drei Fragen eigentlich. Hat Steffen nach wie vor noch ein Management, was ihn sozusagen an den Meistbietenden verkauft? Punkt zwei, wird Steffen primär erst sozusagen approached von den Veranstaltern, die ihn dann gegebenenfalls verteilen wollen auf Gruppe X oder Y? Oder wird Steffen, wie er es vorher auch schon angedeutet hatte, direkt zum Beispiel über Social Media oder über die Handynummer von bestimmten Protagonistinnen im Vorfeld angeschrieben und zu einem Preis XY direkt mal gesigned für private Zwecke. Das sind jetzt drei Komponenten, die ich noch nicht so einordnen kann, aber die natürlich sehr spannend sind, weil auf jeden Fall in Berlin gab es da, sagen wir mal, wahrscheinlich bis kurz vor Start noch eine gewisse Meinungsverschiedenheiten Unsicherheiten, für wen Steffen eigentlich an diesem Tage da ist.
Ja, genau. Also
Girlfight.
Ja, das ist viel gesagt, aber...
Nein, also da möchte natürlich jeder zusammen rechtkommen, was ja grundsätzlich auch völlig okay ist.
Klar.
Und das war sozusagen dann ja Missverständnisse, Misskommunikation und natürlich aber auch sozusagen, ich möchte für mich persönlich die besten Bedingungen haben, was ja absolut vollkommen nachvollziehbar ist und möchte da auf nichts verzichten. Ja, und sozusagen eingeläutet, fangen wir vorne an, grundsätzlich, ich habe ein Management. Okay. Und habe mich da halt ja eigentlich schon immer auch in der Bahnsaison, aber in meiner Bahnkarriere das sozusagen abgegeben im Sinne von, ich möchte laufen und es geht mir darum, sozusagen dahin zu kommen und das alles. Und wenn ich Geld damit verdiene, dann ist das okay und dann darfst du auch gerne was dafür abnehmen, aber bitte kümmer du dich drum und sag mir hinterher, was ich verdient habe. Einfach damit ich sozusagen frei von diesem, naja, jetzt muss ich doch durchlaufen oder ich muss noch einen Kilometer weiterlaufen oder ich muss die und die Zeit laufen, sondern einfach sozusagen der Wettkampf, das Ergebnis, das Sportliche für mich immer gezählt hat. Und da war ich dann halt auch immer bereit, sozusagen die Kondition des Managements einzugehen und das sozusagen abzugeben. Und das ist halt auch nach wie vor die Kombination, wenn jetzt jemand persönlich fragt, sagt hier, Steffen hat die Handynummer, Social Media, wie auch immer, sage ich, ja, könnte passen, aber ihr klärt das ab. Da ist der Kontakt und dann managt ihr das und dann stehe ich zur Verfügung und sage dann ja oder nein.
So. Das ist ja erst schon mal ein sehr kluger Move, um dich halt auch tatsächlich zu
entschlüsseln. Ne?
Ja, voll. Ja, weil genau. Wenn das, kann ich mit der Familie in Urlaub fahren, ja, nein, da dran hängt, dann ist man schon anders. Ne? Oder wenn ein größerer Scheck da dran hängt und dann ist man ja ganz anders unter Druck. Ich finde das einen sehr smarten Move, zu sagen, sag mir nachher, was es dafür gibt. Das finde ich extrem smart.
Ja, genau. Und ja, tatsächlich, ich sag mal, kann man ja auch sagen, so in dem Bereich läuft das ja mittlerweile, dass man da eben, sag mal, seinen Familienurlaub mit finanzieren kann. Und ja, wie du schon sagst, wenn das gut läuft, dann ist das okay. Und mein Management will schon das Beste rausholen.
In ihrem eigenen Interesse natürlich, weil die partizipieren, das muss man vielleicht den Leuten auch erklären, die partizipieren natürlich prozentual an den verhandelten Erlösen. Also das ist ja auch in ihrem eigenen Interesse, dementsprechend einen guten Deal für Steffen rauszuholen.
Genau, und durch die ganzen Verbindungen und Connections und Beziehungen, die dann eben das Management hat, ist es natürlich auch einfacher, viel einfacher für jeden Athleten, der dann da in diesem Management hängt, sozusagen zum Zuge zu kommen. Sei es starten zu dürfen, Preisgelder oder eben Startgelder zu kriegen, dahin zu kommen, weil der dann, oder eben auch, dass das Management sagt, ja, die und die Athleten und der Tempomacher, weil das wollen wir jetzt gerade und das ist das Beste. Und dann sagt der Veranstalter, also es ist eigentlich immer der Veranstalter, der das zahlt, für die Athleten, die dann da in den Genuss kommen, jawohl, das Package nehme ich oder entsprechend verhandle ich. Genau. Und in dem Fall war das natürlich jetzt so, dass ich auch verschiedene Anrufe bekommen habe. Steffen, ja, wir setzen uns nachher zusammen. Ich so, okay, ja, lass mich erstmal ankommen. Dann können wir uns treffen.
Und
dann
du kamst Samstagnachmittag an, oder?
Ja, genau. Also, ja.
Also nochmal, du warst in Berlin beim Halb vom Veranstalter, also vom SCC verpflichtet worden.
Richtig, genau.
Okay.
Genau, und der Veranstalter zahlt das und sagt, jawohl, Steffen, du darfst kommen und du darfst Tempo machen. Und hat auch kommuniziert, was und wie schnell und so weiter. Und genau, und dann hat halt jemand angerufen und gesagt, ja, wir machen das. Und dann dachte ich, ja, okay, kläre ich ab. Und dann hat wer anders gesagt, ja, so und so läuft das und das ist so unsere Absprache. Und ja, dann dachte ich, ja, ich habe gerade was anderes gehört. Lass uns da mal zusammensetzen. Und dann haben sozusagen jeder auf sein Recht gepocht und dann letzten Endes, ja klar, der entscheidet der die Rechnung zahlt. Ja. Zum Veranstalter gegangen und gesagt, du, wie sieht's aus? Und der hat dann halt sich das angehört, hat gesagt, ja, tut mir leid, so und so ist das, ich verstehe alle Seiten, aber ich entscheide, ich bezahle, ich entscheide und so ist das. Und ja. Und da, ich halte mich da natürlich nicht komplett raus.
Weil ja, das ich wollte gerade sagen, sei froh, dass du es nicht entscheiden musst, weil das ist ja eine ganz doofe Situation. Ja, wenn es auch noch zwei Frauen sind, mit denen du jeweils schon mal gute Erfahrungen gemacht hast, respektive, wo du ja auch absehen kannst, okay, ein Halbmarathon ist ja nur der Anfang, ne? Also da ist ja eine Vorbereitung, ja. Also wo ist der nächste Marathon? Ne?
Genau. Und umgekehrt, so nach dem Motto, ich will halt selber ja nicht da stehen und sagen, ja, was mache ich jetzt und das entscheiden müssen.
Ja.
Wenn es mir in die Waage gelegt wurde, was auch schon passiert ist, Steffen, das und das ist die Aufgabe und du entscheidest dann in dem und dem Fall, haben wir auch schon, aber dann ist das auch okay, aber in dem Fall durfte dann wer anders entscheiden, was schon für mich ja auch einfach dann ist, im Sinne von bitte gib mir eine Ansage und ich mach das.
Also wir hatten ja in der letzten Folge, glaube ich, schon, in der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß gar nicht, vorletzten Folge, glaube ich, hat Philipp ja schon berichtet, dass er ja wie die Jungfrau zum Kinde während des Berliner Halb ja zwischendurch auch noch zum Tempomacher geworden ist, weil der eigentliche Tempomacher, und ich habe ein bisschen das Gefühl, Philipp, der wusste schon, dass er nicht lange mitlaufen kann und dich deshalb schon mal vorher gefragt hat. Ja, und das andere Beispiel ist ja Felix, also Felix Blinke, der in Berlin ja plötzlich in einer Gruppe drin war mit einer Japanerin, die dann nachher ja eine extrem gute Zeit gelaufen ist, 2:22:02. Also ich glaube
7 Minuten PB oder sowas, das war
eben extreme PB und die Vorqualifikation für die Olympischen Spiele erzielt hat. Mhm. Und es gab nachträglich dann natürlich das Dankeschön, auch öffentlich, des Managements. Ne? Also das sind ja auch so, das sind ja kleine Sterne auf den Schultern für Leute, die das häufiger machen. Ja, bei euch beiden, Philipp und Felix, war das ja ein bisschen zufällig. Aber genau sowas entsteht dann ja auch während eines Rennens, wie soll ich sagen, Allianzen, ja, die ja auch mal über die Geschlechter hinweg entstehen können, wenn jemand in dem Bereich mitläuft. Ne?
Also da vielleicht kurz eine Anekdote, die ganz, ganz weit zurückliegt, aber die mir jetzt hier passend dazu einfällt. Also vielleicht ganz kurz nochmal als Recap, weil Steffen vielleicht jetzt nicht jede unserer Folgen gehört hat. Tatsächlich war es so, dass Matt Fox von Sweat Elite die Gruppe von Elish McColgan hätte pacen sollen und beim Technical Meeting halt gefragt hat, ob ich irgendeinen Plan habe, was ich machen möchte oder ob ich mich da einfach mal begleitend einreihen möchte. Ich sage, du, mir ist das eigentlich, also ich habe jetzt nicht so die ganz große Erwartungshaltung mehr, ich laufe da gerne mal mit. Nur 10 Minuten vor Warm-up kam Marc tatsächlich und meinte so, du, das wäre schon echt wichtig, wenn du da dabei bist. Insofern war das jetzt auch jetzt nicht ganz so, wie ich das im Vorfeld erwartet hatte, dass das jetzt so ernst wird, weil dann hatte ich auch auf einmal so ein bisschen Druck auf einmal, dass das hoffentlich
ja
passt.
Da ging es ja um britischen Rekord respektive Europarekord.
Also ja, das ja, ist also
eine richtige Hausnummer.
Ne? Da dachte ich auch, Gott, oh Gott, wie bin ich jetzt? Also da will ich eigentlich gar nicht so tief da jetzt hier gerade hier eintauchen. Aber das ist die eine Sache bei Felix, das war ganz interessant. Vielleicht kann Steffen da im Anschluss erzählen, ob es bei ihm ähnlich war. Felix möchte ja immer noch die 6 Majors mal laufen und war natürlich letztes Jahr auch irgendwie spät dran mit Berlin-Marathon, hat dann halt Marc gesagt, weil wir da auch relativ close natürlich sind mit dem SCC. Pass auf, Marc, kannst du mir noch eine Nummer organisieren? Ich pace dir auch irgendjemanden. Und er dachte jetzt auch vielleicht eher so entspannt an irgendwie 2:30 oder sowas irgendwie für ihn. Und dann war es aber auf einmal so, ja, ich habe da eine Japanerin, die will 2:22 laufen. Da hat halt Felix natürlich auch gesagt, hey, Alter, 2:22, also das ist so im Bereich meiner PB, das jogge ich jetzt nicht irgendwie 42 Kilometer durch, geschweige denn jetzt mit meinem Trainingszustand heutzutage. Und er hat gesagt, ich gucke mal, wie weit ich das machen kann. Und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob es 25 oder 30 Kilometer waren. Aber das war am Ende schon relativ lang, ja. Genau, am Ende des Tages ist sie wirklich, also er hat auch sein letztes Hemd gegeben, also lange er konnte, hat er die gepaced und die ist dann auch irgendwie 5, 6, 7 Minuten PB gerannt, war komplett verrückt. Also weil er selbst dachte, okay, wenn jemand eine 28, 29 stehen hat, ist halt eine 22 mal anzugehen schon bold, sage ich jetzt mal. Aber die hat das am Ende durchgezogen und der Manager, der war so ekstatisch im Nachgang, dass er da im Felix, also Felix im Ziel abgepasst hat, sich bedankt hat, im Nachgang bei den Veranstaltern gefragt hat, ob er den Kontakt bekommen kann. Deswegen haben die dann bei Felix gefragt, ob sie seine E-Mail-Adresse weitergeben dürfen. Und sagen wir mal so, er hat noch ein sehr fürstliches Taschengeld nachträglich vom Management überwiesen bekommen, womit Felix ja auch weder gerechnet hat, noch kannst du damit ja das irgendwie davon ausgehen, wo er auch dachte, okay, was ist denn hier los gerade? Und da gibt es eine spannende Geschichte zu Irina Mikitenko, war das, glaube ich, damals, und ihrem Mann, die wir ja auch ganz gut kennen, zumindest aus der Vergangenheit ja noch. Und die hatte damals, werden die meisten heute gar nicht mehr kennen, Matti Markowski, auch ganz, ganz guter deutscher Läufer mal gewesen im U-Bereich, so U23, U20, damals europäische Spitze irgendwie. Auch, ich glaube, Berliner gewesen, war da öfters halt bei solchen Rennen Pacer und wurde auch angefragt, ob er Irina da pacen kann. Die hatte da damals in Berlin einiges vor. Ich weiß es nicht, ob es damals der deutsche Rekord war, aber es war auf jeden Fall was, wo sie eine krasse PB in Berlin gelaufen ist. Und natürlich gab es, wie mit Steffen, einen Deal von den Veranstaltern. Du bekommst halt dann für wie auch immer, wie weit du rennst, irgendeinen Betrag. Und es war scheinbar wirklich so, weil die Story hat er mir erzählt, als er mit uns mal im Trainingslager war damals. Und für ihn war das als junger Athlet Punkt 1 erstmal sehr viel Geld. Und Punkt 2 auch vollkommen überraschend, weil er mit dieser Straßenlaufszene gar keine so großen Berührungspunkte damals hatte und auch natürlich nicht wusste, was da teilweise für Geld verdient wird. Ich meine, ganz vorne Weltklasse, da geht es ja schon auch um richtig Kohle. Und dann war es auf jeden Fall so, dass sie da übelst das Rennen hingelegt haben, Irina extrem gut gelaufen ist und dementsprechend ihr Ehemann natürlich auch bester Laune war und irgendwie dann in der Hotellobby irgendwie am Nachmittag, als sie dann ausgecheckt haben, sie doch abgepasst hat, meinte, Jungs, ihr wart echt überragend, ey, vielen Dank. Ich würde euch gerne noch einfach so ein bisschen was geben, kauft euch ein Eis oder so und hat ihn irgendwie 500 Euro jedem in die Hand gedrückt, Cash einfach. Und ich dachte halt auch, also mit, keine Ahnung, 23 Jahren als Studenten so, okay, we take it.
Geiles Eis.
Ja. Das Eis wird ein bisschen größer heute, ja.
Ja. Gut. Gab's das bei dir,
Steffen, auch mal sagen,
im Nachgang, dass du nachgangs irgendwie nochmal kontaktiert wurdest von Athletenmanagement oder wie auch immer?
Gesundheit.
Gesundheit. So. Ja, doch, klar, auch das gibt's. Weil letzten Endes versucht ja auch ein Veranstalter irgendwie sein Geld zu verteilen, freut sich natürlich, wenn er am Ende weniger ausgeben muss und sein Budget nicht verbrät, ist dann aber auch die meisten bereit zu sagen, na gut, hier sind einige nicht durchgelaufen, kriegen dann weniger Prämie oder die und die Zeiten wurden nicht erreicht und da war es besonders gut und dann korrigiert man halt ein bisschen nach oben und rundet sozusagen nach oben auf. Und das aussah vertraglich und das ist natürlich auch immer nett, ja.
Also um das nochmal einzuordnen, weil Philipp das ja angedeutet hat, ja, ich glaube in der Phase, weil das ja über mehrere Wettbewerbe und über 2 Jahre geht, hat Irina die Major Masters Wertung gewonnen. Und da reden wir dann über eine relativ stattliche 6-stellige Summe, die sie damals eingestrichen hat. Da kann man auch mal 500 Euro für ein Eis für die Pacemaker rausziehen. Das ist in Ordnung. Das tut dann nicht so richtig direkt dolle weh in der Euphorie. Ne? Das passt schon. Ja.
Ja, absolut. Also das ist, ja, das sind natürlich auch super herzliche Menschen. Gerade Irina ist ja auch immer mal wieder noch in Berlin zugegen. Übrigens heute vorhin noch auf Instagram gesehen, dass sie, glaube ich, heute vielmehr gestern auch in Boston gerannt ist und ihren sechsten Major Marathon sozusagen noch voll gemacht hat für die Medaille. Das
tue ich sofort nach.
In 3:19, meine ich, wenn ich es richtig gelesen hatte. Ja.
Das ist ja total cool.
Ja. Also das ist schon auch cool. Da sieht man das auch, dass solche Leute, ne, die sind ja trotzdem noch nach wie vor mit Herzblut irgendwie Läufer und so und auch natürlich jetzt nicht mehr auf dem Level wie früher, ist ja klar. Aber sowas sich natürlich auch nicht entgehen lassen wollen, alleine auch fürs Erlebnis. Und da ist ja sicherlich auch Boston irgendwo ganz vorne mit dabei. Steffen, wenn du jetzt so ein Programm runterhaust, wie du es ja die ganzen Jahre schon machst, aber auch dieses Frühjahr jetzt wieder, und natürlich auch, das können wir auch gleich nochmal kurz ein bisschen besprechen, du hast ja für die Leute nicht, dass ihr denkt, Steffen, also vielleicht geht das auch. Ich kenne Bram Somm noch als Mittelstreckler, der das, glaube ich, wirklich zu seiner Profession gemacht hat, nach dem Ende seiner offiziellen Karriere wirklich als extrem gefragter Pacemaker, glaube ich, wirklich wahrscheinlich fast noch besser davon leben zu können als Profi selber.
Absolut, in der Diamond League.
Genau, in der Diamond League quasi wirklich der Mann für alle 800er gewesen. Aber du hast ja einen ganz normalen Job, Steffen. Korrigier mich, falls ich da falsch liege, mit wahrscheinlich auch 40 Stunden plus minus. Du hast 2 Kids. Was ich damit sagen möchte, ist, also du musst dir das Training ja auch irgendwo rausschneiden. Wie sieht das bei dir so aus in der Woche? Hast du da wirklich vielleicht Trainingsphasen? Klar, wenn es jetzt Richtung Frühjahr oder Herbst geht, dass du dann natürlich Fokus mehr auf Laufen legst. Wer dir auf Instagram folgt, sieht ja auch, du bist sehr, sehr gerne auch mit dem Rad unterwegs. Und hast du noch einen Trainingsplan? Wenn ja, machst du ihn dir selber? Wie viel Rad, wie viel Laufen? Wie sieht das bei dir so aus?
Ja, also man kann nicht von Training sprechen. Ich denke mal, Training setzt erstmal ein Ziel voraus. Also zielgerichtet. Also im Sinne von Leistungsziel und verfolgt eine gewisse Planmäßigkeit und Regelmäßigkeit. Und das ist bei mir halt einfach nicht vorhanden. Und klar versuche ich einfach, weil es mir Spaß macht, zu laufen. Und was mir ganz besonders Spaß macht, ist halt schnelles Laufen. Hm. Das heißt, mein sportlicher Aufwand, ich nenne es jetzt mal Trainingsaufwand, verhält sich zur Leistung nicht angemessen, sagen wir es mal so. Und es ist für mich, mein Trainer und alle immer wieder einfach geil und erstaunlich zu sehen, dass das alles so funktioniert. Gewisse Dinge sind natürlich erklärbar, also dahingehend, dass wenn ich laufe, relativ spezifisch laufe. Das heißt, ich laufe halt wirklich zügig, weil es einfach am meisten Spaß macht, mir dann am Ende sozusagen in den aerob-anaeroben Übergangbereich gehe und ich sage, jawohl, dann bin ich am nächsten Tag ein bisschen müde, aber ich muss ja am nächsten Tag auch nicht laufen gehen.
Ja.
Also dann kann ich wieder 2 Tage Pause machen und dann hat man wieder Bock. Das, was ich dann eben drumherum mache, einfach weil es total einfach einbaubar ist. Ich fahre halt knapp eine halbe Stunde mit dem Fahrrad ins Büro. Mhm. Und dann hat man halt morgens und abends halt, weil man halt einfach muss, weil man sich fürs Fahrrad entschieden hat, eine halbe Stunde Outdoor. Und da tendenziell auch. Also weil es fällt mir schwer, einfach nur ins Büro zu radeln, sondern da hört immer Kopf runter und Hackengas. Und jetzt wird das Wetter wieder besser und die Straßen trocken, dass man eben auch mal wieder mit dem Rennrad auf der Straße unterwegs ist, aber sonst auch dann gerne durchs Gelände als Crosser. Das Gelände für Mountainbiker ist halt hier nicht richtig, aber sehr, sehr, sehr intensiv und sozusagen, da ich unterwegs bin, habe die Möglichkeit, da im Büro durch die Hintertür rein, direkt in die Dusche und dann im Hemd am Schreibtisch zu sitzen. Ja, und dadurch habe ich sozusagen eine gewisse Grundbelastung durch das Fahrradfahren, was eben Ausdauer angeht, was gewisse Intensitäten, Herz-Kreislauf angeht. Schone meine Knochen gleichzeitig, also quasi, ich habe ja vorher auch kein den Gesundheitssport betrieben. Und das merkt man halt immer, wenn man tatsächlich mal sehr, sehr viel läuft und eine Phase hat, dass man, also jetzt hatte ich es lange nicht mehr, aber grundsätzlich, dass dann halt irgendwie doch mal irgendwo das Knie zwickt oder irgendwie na, im Sprunggelenk und man sich was verschiebt. Und man kennt seine Baustellen und ich kann mittlerweile, also konnte ich ja zu aktiven Zeiten schon, ich sag mal, rechtzeitig darauf eingehen und sozusagen lieber einen Tag früher Pause machen, als zwei Tage später zwei Wochen Pause. Und dementsprechend komme ich mit meinen altersbedingten Gebrechen sehr gut zurecht und das ganze System scheint ja sehr, sehr gut zu funktionieren. Und was natürlich jetzt wieder Spaß macht, wenn die Sonne rauskommt und man irgendwo eine rote Bahn sieht, denkt man, ja geil! Och, ich bin da, Jungs! Und, einfach auf die Bahn stellen und ja, einfach sozusagen mitballern, also quasi kurze Intervalle, kann ich mit der Trainingsgruppe einfach ad hoc halt mitlaufen und das macht natürlich total Spaß, vielleicht auch zu intensiv zu laufen und mit denen sozusagen denen zu zeigen, hey, ich kann noch schneller laufen, aber ich muss halt am nächsten Tag auch nicht wieder antreten. Vorteil. Und ja, so trainiere ich dann halt. Und klar, hin und wieder, sei es mit Kids oder irgendwo, dann machst du halt irgendwie so ein bisschen Athletik, sozusagen, dass das alles nicht zu kurz kommt oder eben durch mein Hobby dann irgendwo im Wald zu sein und Holz zu hacken, hat man da eben auch sozusagen ganzheitlich irgendwas oder einfach dadurch, dass wir am Meer wohnen, auch im Sommer halt oder jetzt auch im Winter mal sappen zu gehen, sozusagen diese, wie man so schön sagt, semispezifischen Belastungen, weil ich einfach, ja, wie man so schön sagt, sportbegeistert bin, bewegungsbegeistert draußen und zwar, lieber Philipp, es verstehen kann, dass ein gewisses Tempotraining auf dem Laufband einfach besser geht, aber solange es draußen nicht arschglatt ist und wirklich der Unfallgefahr besteht.
Okay, das unterscheidet natürlich die Norddeutschen von den Südländern, ne?
Also wirklich niemals auf eine Rolle oder auf ein Laufband. Gegebenenfalls müssen dann die Voraussetzungen entsprechend angepasst werden, aber ja, wir sind selbst, also, und das würde ich nach wie vor immer wieder machen, wenn ich es muss, im Winter bei, dann, wenn wir denn mal Schnee und Eis hatten, sozusagen aus der Stadt rausgefahren und auf der Landstraße Intervalle gemacht, weil da der einzige Ort war, wo frei war. Und würde ich nach wie vor immer wieder machen und belächle nur jeden, der sozusagen sich nach innen verkriecht.
Ich wollte gerade sagen, Steffen ist so minus 5 Grad und keine Ahnung, so Sturmböen von 50 km aufwärts ist halt ist Sommer, wahrscheinlich an der Ostsee normal.
Solange der Regen dann nicht auf dem Boden gefriert, ist alles gut.
Stark. Ja, und das meint er gar nicht lustig, sondern total ernst.
Missverstehst du jetzt gerade, Philipp. Nein, absolut. Ich meine, Steffen war ja auch wirklich, das habe ich hier im Podcast nämlich schon an mehrfacher Stelle auch betont, nicht umsonst auch ein exzellenter Crossläufer bei den grundsätzlichen Bedingungen, die da vorgeherrscht haben, vollkommen egal. Weil ich erinnere mich an unser gemeinsames Rennen in Belgrad, wo ich nicht so undankbar drüber war, dass es zwar sehr kalt war, aber dadurch der Boden gefroren, das kam mir auf jeden Fall damals wesentlich mehr entgegen, als wenn das jetzt irgendwie so, wie es oft in Irland oder auch gerne mal in den Benelux-Ländern ist, super tief ist. Aber da konnte Steffen schon damals eigentlich auch nichts abschrecken, muss man sagen. Sagen wir mal, eine gewisse Kraftkomponente, die von den Hindernissen, die er da schon mitgebracht hat, das schadet natürlich grundsätzlich im Cross auch nicht unbedingt.
Sag nochmal kurz, weil Wochenende dann ja gerne für unsere Community halt so als Weekend Warrior der Schwerpunkt ist, ne, wo der lange Lauf hingelegt wird, ja, wo, keine Ahnung, langes Radfahren hingelegt wird oder sowas. Nimmst du dir dann halt auch die längeren Einheiten oder überhaupt längere Einheiten fürs Wochenende oder sagst du, nee, da bin ich da lieber mit den Kids im Wald?
Ich mache ja einen Marathon, also ist ja eine lange Einheit. Ja. Also das darf man tatsächlich auch nicht unterschätzen. Der erste Marathon in so einer Season ist tatsächlich der unangenehmste und der letzte halt einfach am einfachsten, ohne dass ich mehr trainiere, weil sozusagen diese Wettkampf- oder diese Pace-Belastung einfach so einen krassen Trainingseffekt hat, weil ich es halt so wenig mache. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Grundsätzlich versuche ich schon, also mindestens, und das habe ich bisher immer hingekriegt, also wirklich, sei es nur ein einziges Mal, vor dem Marathon lang laufen. Langer Lauf ist für mich halt mehr als 30. So. Das habe ich jedes Mal hingekriegt.
Einmal?
Sagen, ja.
Okay.
um zu sehen, ob ich es wirklich kann.
Also wir schieben mal wieder ein Disclaimer ein.
Das ist nur Selbstbestätigung.
Wir schieben mir kurz ein Disclaimer ein, weil wir den schon lange nicht mehr gebracht haben, aber eigentlich mal unser Markenzeichen war, für euch zu Hause, don't do this at home, also nicht jetzt sich einen Marathon raussuchen und einmal vorher probieren, irgendwie eine Woche vorher einen 30er zu laufen. Das ist jetzt für so Advanced-Level-Leute wie den Steffen, kann man das mal machen. Würden wir es nicht uneingeschränkt weiterempfehlen.
Zwei Wochen vorher.
Immerhin, absolut. Also ein bisschen Pause vorher, Tapering muss noch sein. Okay, und dann racest du dich sozusagen auch so ein bisschen in deine Form natürlich durch diese hohe Dichte natürlich auch an Rennen.
Auch ganz gut, genau. Also das kann ich ja nicht vermeiden, wenn ich es dann halt mache, dann ist es halt so und das nehme ich natürlich gerne. Aber ja, genau. Und jetzt sozusagen Wochenende, ja, jetzt zur Zeit ist es halt so, seit jetzt einem guten Jahr bin ich in der Vorbereitung auf Steuerberaterexamen. Das heißt, der Samstag ist halt immer Schule. Und ich habe es mal probiert, auch danach noch irgendwie am späten Nachmittag, abends irgendwie laufen, joggen, sonst was. Es geht halt nicht, weil es einfach, wenn ich so angespannt bin und da so zuhöre, dass danach also wirklich selbst lockeres Laufen einfach keinen Spaß macht, weil ich einfach total platt bin. Das heißt, Samstag ist dann halt ganz klar auch möglichst nicht auf die Couch, weil dann penne ich halt einfach ein, sondern tatsächlich irgendwie raus, zack, Kinder, Familie, sonst was. Und Sonntag, ja, wenn halt mit Familie irgendwas ansteht, dann, oder man selber irgendwie so tranig ist im Sinne von, oh, wir machen jetzt mal Frühstück und so. Und ja, also es ist halt ganz individuell. Manchmal schafft es tatsächlich zu sagen, ja geil, ich war jetzt früh im Bett und gehe jetzt gerade jetzt, wo es wieder heller wird, dann sage ich, ja komm, ich gehe halt irgendwie 1,5 Stunden oder 1 Stunde Brötchen holen und bin dann um 6 oder 6:30 weg und dann bin ich mit Brötchen da, wenn sozusagen bei uns das Leben beginnt. Das geht am Wochenende natürlich. Und ansonsten, ja, hat sich das tatsächlich ein bisschen nerdig entwickelt dahingehend, dass es einfach nach Lust und Laune und Möglichkeit komplett abgefahren ist. Also tatsächlich jetzt auch im Winter dann irgendwie noch nach Hause gekommen. Hört sich jetzt blöd an, aber so nach dem Motto erstmal mit den Kindern ein bisschen Zeit verbracht, Kinder ins Bett gebracht und dann irgendwie um 9:30 gesagt, so, ich will jetzt aber noch laufen, weil ich muss noch, war heute noch nicht draußen. Und dann halt mit Stirnlampe einfach nochmal eine Stunde
Stirnlampe, Ralf. Hast du das gerade gehört?
Ja, ja. Das ist halt, weil bei denen gibt's keine Gruben da oben.
Aber schau, da muss man halt, das ist dann wiederum, was man jetzt natürlich auch hier...
Und keinen Sternenhimmel, weil es bewölkt, verstehst du?
Ich versuche jetzt hier Steffen zur Seite zu springen. Also Ralf ist jetzt, also Stirnlampen ist ein großes Stigma bei uns. Wer Stirnlampen nutzt, der ist bei Ralf natürlich schon...
Grubenlampen heißen die Dinger, nicht
Grubenlampen im Ruhrgebiet auch gerne mal. Aber ich muss mal sagen, also Steffen sagt natürlich, wenn er kein Laufband laufen möchte, dann wird es wahrscheinlich ab 9:30 im Winter auch bei Kiel oben schwierig wahrscheinlich draußen. Ne?
Habt ihr keine Straßenbeleuchtung oder was ist los?
Nee, da ist ja langweilig zu laufen und die Grubenlampen sind ja tatsächlich so ausreichend, dass du halt einfach mit dieser wirklich smarten Technik sagen kannst, ich kann problemlos im Wald laufen und wer keine Angst im Wald hat, weil er selber der böse Mann ist, der kann auch nachts laufen.
Ich habe vorhin noch tatsächlich auf dem Weg zum Laufen in der herrlichsten Sonne heute gedacht, Menschen, die sich erdacht haben, dass Grubenlampen an der Stirn beim Laufen getragen werden sollen, die wollten Läufern auch nichts Gutes tun.
Ja, deine meine, Meinung.
Aus optischen Gründen meinst du, oder?
Aus optischen Gründen.
Ja, mich sieht ja keiner.
Ja, doch. Weil die so hell sind auch.
Die Menschen, die du im Wald erschreckst, hast keiner. Du gerade gesagt.
Da das ist Wild, keiner, wo ich laufe. Wenn ich da abends laufen gehe, da ist keiner. Nicht mal
du erschreckst das Wild.
Da, ja. Wahrscheinlich ist Steffen im eigenen Revier wahrscheinlich. Insofern wissen die eh Bescheid.
Ja, die Stellen vermeide ich dann so ein bisschen.
Ja. Nee,
sag mal noch was anderes, weil du ja im Rennen durchaus auch für einen ganz wesentlichen Teil verantwortlich bist, nämlich also erstmal ja die Organisation der jeweiligen Gruppe, aber eben auch, dass Abstimmung. Die Läuferinnen auch frei an den Tisch kommen, um sich selber zu verpflegen. Das ist ja erstmal so eine eigene, wie soll ich sagen, Fähigkeiten, Talent, würde ich das sogar nennen, ja, das so im Griff zu haben, so ein bisschen dreidimensional zu sehen, auch nach hinten, ja, also das Gehörte sehen sozusagen, aber dann ja eben auch die Wege frei zu machen. Wie beschäftigst du dich denn selber mit Ernährung, weil du achtest ja in erster Linie darauf, dass die anderen vernünftig ihre Verpflegung kriegen. Lässt du da schon mal eins weg oder läufst du nur mit Wasser?
Nee, also das macht das schon einfacher. Das ist halt die Physiologie, wenn du einfach lange unterwegs bist, wenn du Energie zu dir nimmst, egal auf welchem Niveau. Selbst wenn ich jetzt, ich sag mal, 2 Stunden joggen würde, ist es halt einfach entspannter. und natürlich auch in der Regeneration viel besser, wenn man gerade bei so langen Läufen auch währenddessen was zu sich nimmt. Mhm. Wenn man sich natürlich mehr anstrengt, dann hat man natürlich immer die Frage dieser Verträglichkeit, habe ich jetzt wirklich Bock, was zu trinken, und diese Flasche in die Hand zu nehmen und mir das irgendwie kurz reinzupressen. Jeder entwickelt da so seine Strategie und genau aus dem Grund zum Beispiel, ich fange halt niemals bei Kilometer 5 an, wie es für den eigentlichen Marathonläufer sein sollte, was zu nehmen, weil es halt einfach zu viel Stress sozusagen wäre, gerade am Anfang, wo die Gruppe groß ist, wo man, wie du schon sagst, das Ganze erstmal organisieren muss. Und da sind natürlich Läufer grundsätzlich sehr dankbar, weil sie beim Lauf durchaus wissen, dass sie Zeit haben und eine gewisse Grundaggressivität nicht da ist. Und dann kann man natürlich auch mal kommunizieren und sagen, hey, du und warte mal, mach mal hier Platz, und dass alle sich da dann auch tatsächlich dran halten. Und das ist dann die Aufgabe eben bei Kilometer 5. Und bei Kilometer 10, ja, sehe ich halt schon zu, dass ich dann irgendwie was kriege bei Kilometer 10, 20 und irgendwie so regelmäßig. Ich habe immer irgendwie nochmal so ein Gel in der Tasche, falls ich irgendwas nicht kriege. Aber ja, auch darauf achten sozusagen, ich darf natürlich nicht irgendwas annehmen und den Mädels geben, weil ich ja der Unterstützer bin. Quasi, wenn das gesehen wird, Disqualifikationsgrund, nicht zulässig. Umgekehrt, wenn die mir noch einen Schluck aus ihrer Flasche geben, kann ich das natürlich auch nehmen als Teilnehmer, aber ist ja nicht vorgekommen.
Und trotzdem gibt es ja immer wieder, also für Außenstehende, haarsträubende Szenen, gerade an den Versorgungsstellen, ja, dass entweder nicht klar ist, auf welchem Tisch steht denn wohl meine Flasche, ja, weil die Profiläuferinnen und Läufer können ja eigene Verpflegung hinstellen, kriegen vorher auch gesagt, Tisch 5, Tisch 7, Tisch 10, wie auch immer. Aber das Zählen fällt ja dann mit zunehmender Sauerstoffunterversorgung auch mitunter schwer. Also es gibt ja absurde Szenen, Stürze, whatever. Ja, erzähl mal ein bisschen, wie es da so zugeht, was du schon erlebt hast und was du am liebsten nicht mehr erleben würdest.
Ja, also wie du schon sagst, einfach sozusagen dieses, tatsächlich diese Flasche zu sehen, sei es die Flasche, die steht oder die gereicht wird, sich damit zu beschäftigen im Vorfeld oder dann eben ja dran vorbeizulaufen und stehen zu bleiben. Da versucht man natürlich auch, die Athleten, die einem sozusagen wichtig sind, also tendenziell für die man zuständig ist, und auch da hat man natürlich eine gewisse Priorität so irgendwie so drin, die auch der Reihenfolge zu lassen. So nach dem Motto, wenn die Erste jetzt vielleicht vom Veranstalter auch tatsächlich, ich jetzt da persönlicher Tempomacher ist, dann ist sie nun mal die Wichtigste. Und dann darf sie diese Priorität auch genießen und dann schiebe ich dir eben da auch als Erste hin. Und wenn sich da jemand vordrängeln will, dann sage ich, ja, dann lauf aber bitte ein ganzes Stück weit vor, so nach dem Motto, wenn du stehen bleibst, dass die Athletin zumindest immer noch ausweichen kann beziehungsweise freie Bahn hat. Oder umgekehrt, dass meine Athletin oder die priorisierte Athletin, sag ich mal, wenn die was nicht kriegen und sich unsicher sind, sie trotzdem mal innehalten können, ohne dass die gleich über den Haufen gerannt werden. Ja. Und sozusagen auch diese Ansage, was natürlich erstmal allen, also das merke ich jedes Mal, schwerfällt, im Sinne von, hey Leute, nehmt eure Verpflegung, lasst euch einen Moment Zeit und kommen alle ganz ruhig und wir warten auf alle, bis alle wieder da sind. Sozusagen diese Gruppe wird nun mal bei der Verpflegungsstelle auseinandergesprengt, um diesen Platz zu haben. Auch das Trinken, einige schaffen das wirklich, werden dabei schneller ungewollt und andere, denen fällt das super schwer, die müssen tatsächlich irgendwie einen Schritt rausnehmen und hängen dann hinterher. Aber denen zu vermitteln, jawohl, wir nehmen uns die Zeit und auch sozusagen diesen kleinen Moment des Schluckens, wo man nicht atmen kann, ist ja auch quasi eine kleine Art von ja, Rhythmusunterbrechung.
Absolut.
Und dem sich sozusagen Zeit zu geben, gerade, ich sag mal, bis dahin, wo es zählt, bis Kilometer 30, ist das ja irrelevant, ob ich jetzt hier in dem Kilometer durch die Verpflegung 5 Sekunden verliere. Das ist halt ein Nichts. Dahingehend wirklich entspannt und ruhig die Verpflegung aufzunehmen. Und umgekehrt schaffe ich es halt auch immer zu sagen, okay, der Kilometer war jetzt tatsächlich 5 oder 8 Sekunden langsamer. Das hatte seinen Grund. Und jetzt holen wir das aber nicht auf den nächsten Kilometer wieder aus mit 8 Sekunden, sondern eben auf den nächsten 5. Dass wir konstant eben 1,5 Sekunden schneller sind, ohne dass die Mädels das richtig merken, dass sie schneller gelaufen sind, und dann wieder quasi in Zielzeit sind.
Das ist schon ein feines Metronom, das du da betätigst, ne?
Aber genau,
2 Sekunden schneller.
Ja. Aber genau das, das macht die Qualität von einem guten Tempomacher aus. Ja. Und ich habe schon bei Männergruppen, gut, da ist dann vielleicht auch die Auswahl nicht mehr so groß einfach, ist das oft genau das Problem, was Steffen hier geschildert hat. Es ist ja auch gut, wenn eine Verpflegungsstelle tatsächlich ausgedehnt ist und nicht zu kompakt ist. Also sprich, zwischen den Tischen ein paar Meter Platz immer sind und auf den Tischen idealerweise auch der Tisch jetzt nicht nur so ein Meter Tisch ist, sondern die Flaschen auch dementsprechend Platz haben, in der Länge aufgestellt zu werden, weil trotzdem ja sein kann, dass in einer Gruppe mehrere Leute rennen, die vielleicht trotzdem zufällig den gleichen Tisch haben. I don't know. Und dementsprechend passiert halt bei jeder Verpflegungsstelle für uns alle 5 Kilometer, dass diese Gruppe ein bisschen zerrissen ist. Ne? Manche beschleunigen vorher, manche müssen eher nochmal abbremsen ein bisschen, um an ihren Tisch hinzukommen, ohne in Stürze verwickelt zu werden. Und dann ist es halt ein Problem. Manchmal ist es halt so, dass vor allem, ich sage jetzt mal, Tempomacher aus irgendwo afrikanischen Ländern, die laufen dann links, weil sie vielleicht, wenn sie nur bis 25 pacen, gar nichts zu sich nehmen und bleiben halt straight auf ihrer Geschwindigkeit. Das heißt, da gibt's dann schon so gewisse, wie soll ich sagen, Auflösungserscheinungen der Gruppe nach einer Verpflegungsstelle. Und dann ist das eher relativ viel Stress für diejenigen, die eine Flasche nehmen mussten, überhaupt den Anschluss zu halten, wenn man da halt einfach den Fuß am Gas lässt. Und dieses Gefühl, sich da reinversetzen zu können, weil die Jungs vielleicht auch selber Marathon auf dem Niveau, weiß ich nicht, manche sind ja auch nur Pacer, noch nie gelaufen sind. Steffen hat das ja alles schon gemacht. Das ist halt, glaube ich, sehr wichtig und auch fast nochmal so ein, ja, wie soll ich sagen, Alleinstellungsmerkmal von jemandem, der das halt dann richtig gut kann und dann aber auch in den nächsten 3-4 Kilometern halt eben wieder sozusagen reinlaufen kann, ohne dass du jetzt das Gefühl hast, da drückst du richtig drauf. Das ist weniger häufig, als viele wahrscheinlich annehmen würden.
Ja, erzähl nochmal eine Anekdote, die wir nicht mitbekommen haben, die man nicht sieht oder die du nicht mehr sehen möchtest.
Ja, tatsächlich. Also stehen bleiben sozusagen ist halt einfach das Bescheuertste. Da gibt's Leute, die das sozusagen aus dem Reflex tun, weil sie einfach komplett unsicher sind in dem Moment und sozusagen nicht genug vorher gebrieft. Und es gibt Leute, die einfach super souverän damit umgehen können. Von, ja, Mist, aber ist jetzt so. Und dann nehme ich halt einen Schluck Wasser und dann in 5 Kilometer wieder. Und dann klar, wenn sich Leute über den Haufen rennen oder ja einfach den Schuh ausziehen, weil der Nächste dann sozusagen draufläuft und dann der andere stehen bleiben muss und das ist natürlich das Blödeste. Oder klar, Leute, die es einfach, also hatte ich in letzter Zeit nicht, aber es hat ist tatsächlich schon ein paar Mal vorgekommen, dass Leute nicht auf mich hören wollen. Ne? Also ich mache da eine Anweisung und sage, hier, nimm doch bitte Rücksicht, lass die doch zuerst oder lass so viel Platz, dass sozusagen du davor und tanzt den oder mir nicht vor den Füßen rum und sozusagen hat das, ich gehe von aus, von Anfang an verstanden, also akustisch, aber hat es nicht umgesetzt und ja, irgendwie dann musste es leider so einen kleinen Knauf geben, weil es einfach nicht ging. Also es ist natürlich das absolute Äußerste und ich will da niemanden irgendwie zu Fall bringen, geschweige denn sonst was, aber wenn einfach, ja, schon fast wie einfach Vandalismus des Pacemarkers da eintritt, im Sinne von ich störe und das nicht geht, dann war das halt da die Möglichkeit.
Ja. Flasche vertauschen ist ja auch so eine Lieblingsgeschichte, ne? Weil entweder die Ausrüster dieselben sind oder die Flaschen eben nicht so ganz eindeutig markiert sind. Und zack, hat man eine andere Flasche in der Hand. Ich glaube,
ja, aber
in Hannover ja auch so. Ne? Das war ja nicht deine Gruppe, aber da war irgendwie so eine Situation, wo das so schien, als hätte da einer die Flasche vertauscht. Ja,
ja, kann ich irgendwie nicht verstehen, weil ich es noch nie miterlebt habe. Also tendenziell ist es dann, hört sich jetzt blöd an, die Dummheit der Athleten, dass sie es nicht richtig vorbereiten, sich nicht damit richtig beschäftigen oder zur falschen Flasche greifen. Kann passieren, keine Frage, aber ist mir oder sozusagen mein Athleten nie vorgekommen.
Also vor allem, ich muss auch sagen, ich habe jetzt noch nie, ich überlege gerade, ob ich mal schon mal eine fallen lassen habe oder irgendwie versehentlich nicht erwischt habe, aber ich habe zumindest noch nie eine falsche Flasche mitgenommen sozusagen. Also das ist mir auf jeden Fall noch nicht passiert. Aber das kommt auch häufiger vor, als man denkt. Ich weiß, dass ich selbst in der Pacemaker-Rolle mal war, bevor ich sozusagen selber Marathons gelaufen bin, in Frankfurt war das mal, um einfach auch mal einerseits damals Sören K. Irgendwie zu pacen, andererseits habe ich dann auch gesagt, komm, ich gebe mal ein paar Flaschen ab, Damals hieß es, mach das mal bis Halbmarathon oder sowas. Das war jetzt auch nicht so weit, dass ich jetzt unbedingt eine Verpflegung gebraucht hätte. Aber es ist natürlich eine gute Gelegenheit, einfach mal zu üben, in so einer Wettkampfsituation mit Leuten drumherum so eine Flasche vom Tisch zu nehmen. Und da war halt bei Kilometer 15 einfach meine Flasche nicht auf dem Tisch, weil, ja, ich würde es mal sagen, die Veranstalter werden die schon richtig hingestellt haben, wahrscheinlich irgendjemand anders versehentlich meine Flasche mitgenommen hat. Und das ist natürlich in dem Falle, wenn es denn ernst gewesen wäre und vielleicht ein späterer Zeitpunkt, natürlich schon irgendwie ärgerlich, aber kann man dann auch nicht ändern. Haben wir nicht, Ralf, gesprochen, eigentlich, glaube ich, off-record vor unserer Sendung heute mit Elliot in Boston, war doch auch Kilometer 30, meine ich, wo er...
Ja gut, er hat die Flasche fallen lassen. Also das ist ja, wenn wir
fallen lassen,
auf Boston,
okay.
Auf Boston kommen, wir haben ja im Vorlauf schon kurz über die sportlichen Dinge gesprochen. Aber wenn wir nochmal, Steffen, deinen Job da betrachten, den gibt's ja nicht in den großen Rennen. Also sowohl New York als auch Boston laufen ja ohne Tempomacher, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ja. Ganz andere Geschichte, natürlich andere Dynamiken, die da entstehen. Und es gibt auch keinen Bottle Klaus, ja, der in Berlin für Eliud Kipchoge ja inzwischen eine kleine Berühmtheit geworden ist, die Flaschen anreicht, sondern die stehen halt alle auf dem Tisch. Und dann regnet es und dann ist eben bei 3:00 Tempo das nicht trivial, so eine Flasche zu greifen. Ja, wie oft trainierst du das? Wie oft wird das tatsächlich trainiert? Also es sollte natürlich trainiert sein eigentlich, aber hast du schon mal irgendwo gesehen, dass einer einen Tisch aufbaut auf
Also ich habe es nie gemacht.
Nein, so nicht, aber also ich habe es, wenn, dann immer so gemacht, im Sinne von der Trainer oder der Begleiter, wenn man dann da einen hat, Dann ist er mit dem Fahrrad, tendenziell oder teilweise auch, meiner war auch mal mit dem Auto unterwegs und stellt sich hin und macht sozusagen mit seiner Hand den Tisch. Im Sinne von, ich muss das nehmen. Und nicht, ich reich dir das und schwinge mit.
Okay.
Vielleicht hat man ja diesen Effekt dann und übt das dann sozusagen. Das ist dann halt einfach so, dann nimmt man sich diese Flasche. Einfach um, wie du schon sagst, Augen-Hand-Koordination auch richtig zu timen.
Ja, weil ich meine, wir reden ja auch immer darüber, Leute übt das Verpflegen, weil Race Pace Verpflegen ist was anderes als im Training. Selbst ein Long Run zu verpflegen ist halt einfach anders. Die Anspannung ist anders und so weiter und so weiter. Übt es, weil es ist halt für unsere Community ja im Prinzip noch wichtiger, weil wenn du sehr viel länger noch unterwegs bist, sind die Lücken in der Verpflegung hinten raus noch viel dramatischer.
Ja,
weil also wir haben 3 Stunden, 2,5 Stunden zu Hause. Ja. Ja, aber wenn ich 3,5, 4, 4,5 Stunden laufe, kann ich mir solche Lücken nicht so viele leisten. Ne?
Nein, und es ist natürlich auch so, dass also tatsächlich auch jetzt, wo ihr das so sagt, ich das auch mal als explizite Einheit so geübt habe, gerade im Sommer dann irgendwie auf der Bahn und dann Intervalle und dann egal welche Länge, einfach so nach dem Motto, jede Runde oder alle 800 Meter tatsächlich einfach nur einen Schluck Wasser. Also nicht zielführend im Sinne von, ich muss mich verpflegen, sondern ich muss dieses aufnehmen,
kurz motorisch
weiter.
Ja.
Und das einfach dann in den Tempoläufen, die dann natürlich, weil sie auf der Bahn und unter Distanz sind, sehr, sehr hoch, das heißt viel, viel höher als Race Pace, wo die ganze Koordination dann natürlich noch ein bisschen schwieriger fällt. Und das dann aber hinzukriegen, und das habe ich halt so gemacht. Deswegen, klar, irgendwann denkt man sich, ach ja, hat immer geklappt, ich kann das jetzt. Dann braucht man das nicht mehr so regelmäßig üben. Aber gerade am Anfang.
Und dann fällt die Flasche wieder runter, ne?
Entscheidende Punkte, ja.
Also ich erinnere mich, vergangenen Jahr bei der Leichtathletik-WM war es halt relativ warm. 10.000 Meter gab es dann plötzlich Verpflegungsstelle auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der Gegengraden. Und es war eine Mischung aus Slapstick, aus Duschen und Waterboarding, was sie da mit den Wasserflaschen, mit den Wasserbechern gemacht haben, ja, weil offensichtlich ja niemand das wirklich beherrschte bei dem Tempo und dann reden wir ja nochmal über ganz anderes Tempo, überhaupt es zu schaffen, einen zusammengedrückten Becher, so macht man es ja idealerweise, ja, so dann anzusetzen, dass noch irgendwas im Mund landete, ja.
Das habe ich auch noch nie geschafft.
Ja. Gut, also Männer rennen natürlich da schon wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr die Zeiten genau vom Finale, aber plus minus 2,45 auf dem Kilometer mal mindestens wahrscheinlich. Und Ist natürlich jetzt für Bahnläufer, glaube ich, auch eher unüblich, dass man irgendwie mal in einer
Situation. Ja, aber bei 30 Grad Außentemperatur überlegst du schon, ne, was du machst.
Natürlich,
also
natürlich.
Zumindest als Kühlen benutzen, ne?
Also, ich glaube, dass das bestimmt einige gemacht haben, einfach aufgrund der sehr fordernden Bedingungen. Aber ich glaube, also, ich habe das als Bahnläufer ja auch nie irgendwie in einem, gab es, glaube ich, auch mal bei Deutschen irgendwie mal, dass das mal aufgebaut war. Aber das war, zumindest war ich da nie beteiligt, dass ich dann in den 5000er.
Ist nicht so lange her, der 5000er in Braunschweig vor 3 oder 4 Jahren.
Okay. Ne? Okay. Gut, Steffen halt hat immer den Vorteil gehabt, der hat sich seine Erfrischung geholt. Ne?
Also ja, ist klar, der hat dann einmal einen Körper oder einen Salto vorwärts gemacht. Dann
leider hin, ne? Teilweise auch das, ja.
Ja, wollen wir noch einen kurzen Ausblick Richtung Hamburg
machen? Ja, unbedingt.
Oder? Also
unbedingt.
Das wäre auf jeden Fall mal noch wichtig, denn wir haben ja in der vergangenen Folge mit Tabea Thiemann ja schon gehört, dass auch da Tempomacher sehr begehrt sind, sie noch auf der Suche ist. Leider hat sich bislang aufgrund unseres Aufrufs in der letzten Folge niemand gemeldet, weil wir gesagt haben, also falls es mit Steffen nicht klappt, wir machen jetzt hier einen Aufruf an die Community. Falls jemand Bock hat, Roundabout plus minus 230 zu pacen, meldet euch. Bis heute hat sich leider niemand bei uns gemeldet, das ist wirklich ernüchternd, aber wir setzen
jetzt... Zu spät habe ich wohl gehört. Zu spät.
unser komplettes Vertrauen setzen wir jetzt natürlich in dich, Steffen. Wie sieht denn dein Plan für Hamburg aus, da werden wir es natürlich auch vor Ort natürlich sehen. Du bist ja von den Veranstaltern, nehme ich an, wieder offiziell sozusagen angefragt worden.
Nee, gibt tatsächlich nicht.
Ah, interessant. Dann erklär uns, wer dich sozusagen dazugeholt hat.
Ja, es war so, dass wir über das Management ganz klar gesagt haben, okay, grundsätzlich will ich in Hamburg laufen, das macht immer total Spaß und da irgendwie zur Verfügung zu stehen im Bereich von, das und das kann ich laufen und wenn es schneller wird, komme ich halt eben nicht durch, aber dann laufe ich sozusagen bis da und dahin und wenn ihr Interesse habt, bitte. Und dann, ja, lange nichts gehört und nur rumgedruckt und dann halt irgendwann so, ja, eher nicht. Und umgekehrt, Tabea, die sozusagen vom Veranstalter nicht zugesagt bekommen hat, ja, wir kümmern uns darum, sondern ja, du darfst laufen, so ungefähr. Und dann war natürlich trotzdem der Kontakt, auch weil ich gerne laufen wollte und wusste, dass dann Tabea läuft, dann sozusagen mal gefragt und hier und da. Und dann haben wir noch quasi dann einen Finanzier gefunden. Bekannter, der dann eben sagt, jawohl, das will ich gerne unterstützen in Hamburg und sozusagen diese, ja, wenn es dann so wie die Zielstellung ist, eine Hamburgerin in Hamburg, sei es beste Deutsche wird oder halt einfach Hamburger Rekord läuft, ich meine, das wäre halt super.
Auf jeden Fall.
Da habe ich ja keine Mocki und hat grundsätzlich von vornherein nicht ganz die Aufmerksamkeit, aber trotzdem ist es der Rekord von Mocki, der dann da fällt und gegebenenfalls. Also, das wäre meine Aufgabe, ja.
Also ohne, dass wir jetzt hier zu viel Pressure hier verbreiten wollen, aber ich sag mal so, es wird natürlich die klassische Übertragung geben im NDR, so wie man das vielleicht aus den vergangenen Jahren gewohnt ist, aber es wird ja auch ein zusätzliches Streaming-Angebot geben, auch natürlich in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern, die aber da ja auch vor vielen Wochen schon Ralf und mich sozusagen ein bisschen ins Boot geholt haben. Wir lehnen uns jetzt mal so weit aus dem Fenster. Es wird definitiv anders sein als die Übertragung, die man so aus dem Fernsehen kennt, was Nähe und Behind-the-Scenes-Einblicke anbelangt, in Fokus oder in Bezug auf die deutschen Protagonistinnen und Protagonisten. Und insofern wird da mit Sicherheit auch Tabea als Hamburgerin eine wichtige Rolle in der ganzen Geschichte spielen. Und,
also bis Halbmarathon mache ich Interviews.
Das ist doch mal eine Ansage, Ralf. Wir holen Zettel und Stift, das schreiben wir direkt auf, weil wir haben noch diverse Produktionsmeetings vorher.
Ich erinnere mich, dass du das schon, also dass du auskunftsfreudig durchaus schon bei der einen oder anderen Veranstaltung warst. Berlin, glaube ich, zuletzt. Da hat man ja einen Motorradreporter. Wir würden dich jetzt anrufen, ist das okay, ne?
Ist okay, ja, dann nehme ich das, dann nehme ich mit.
Ja, also wir dachten eigentlich, dass Philipp die ersten 10 neben dir herläuft und dich permanent zutextet.
Mit Mikro, oder was?
Nein. Nee, also tatsächlich kannst du uns natürlich auch nochmal uns und der Community ja einen Hinweis geben. Wo lohnt es sich mal hinzuschauen? Ja? Also meine Frage ist schon, wirst du diese Absprache dann mit den Leuten, die dann halt auch in deiner Gruppe sind, weil in der Regel ist es ja so, dass sich im Technical Meeting am Samstag, wo wir dann auch sein werden, dann ja Allianzen bilden, ne? In irgendeiner Form.
Im besten Falle,
zwar,
ja.
Du bist zwar in der Regel ja für eine Athletin erstmal verantwortlich, aber es bilden sich Allianzen, ja. Und die versucht man ja auch im Sinne des sich gegenseitig Helfens. Das ist ja auch oft von den Managern gesteuert oder von dem Veranstalter gesteuert. Also entweder streitet man sich um dich oder man macht es so, dass man eine gemeinsame Linie sucht, ja. Das ist das eine. Das andere ist ja das, was du gesagt hast. Ich kommuniziere, wie ich mir das vorstelle. Machst du das noch im Technical Meeting oder machst du das morgens oder sogar erst auf der Strecke?
Nee, also ich bin ja gar nicht da. Im Sinne von, ich kann gar nicht beim Technical Meeting da sein, weil ich ja sozusagen in Vorbereitung im Unterricht sitze am Samstag.
Stimmt, 17 Uhr schaffst du nicht, ja.
Ja, nee, und dann Samstagabend da erst dann hinfahre oder weil es halt auch einfach total easy ist, Sonntagmorgen erst so nach dem Motto, ja, dann sitze halt noch eine Stunde im Auto und zack da rein und das ist ja auch am Sonntagmorgen durchaus möglich, dann direkt dahin zu fahren. Und jegliche Kommunikation im Vorfeld, klar, findet über die allgemeinen Medien statt und alles andere dann direkt vor Ort im Sinne von, dann muss halt mir jemand berichten, was besprochen wurde und was meine Aufgabe ist. Und umgekehrt, in dem Fall ist es halt auch ganz klar, ich bin für Tobias zuständig und bin da Personal Pacemaker. Und egal, wer jetzt mit welchem Angebot ankommt, bin das ja eingegangen.
Ich sehe schon, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen geschafft.
Ich verstehe, die unmoralischen Angebote lehnst du aus moralischen Aspekten sofort ab.
Richtig, genau. Und dann,
ist ja nur eine Frage, wie viele Nullen vor dem Komma stehen?
Nein.
das war eine ganz, deutlich.
Eine ganz kleine Denkpause, aber ein klares Nein.
Ja. Ah, gut, das ist aber gut, dann werden wir dich sozusagen vor Ort erst am Sonntag sehen, womöglich. Ich nehme mal an, du wirst trotzdem beim Treffpunkt im Hotel sein, bevor man gemeinsam Richtung Messehallen geht, oder machst du dein eigenes
Warm-up? Ah, das macht schon Sinn, gerade, also ja doch, auf jeden Fall, klar. Also einfach, um dieses ganze Dazugehören und dieses ganze Feeling und sozusagen auch den Athleten zu begleiten, nicht so nach dem Motto, oh ja, 10 Minuten ist Start, ich mache mir jetzt die Startnummer dran und ich habe ja lang genug Zeit zu laufen, also hat Jan auch also wirklich mit dem Kopf geschüttelt. Das war vielleicht auch nicht ganz so geplant, aber in Berlin jetzt zum Beispiel.
Da habe ich dir noch meine Jacke geliehen im Zelt, im Core-Room, als ich schon einlaufen gegangen bin. Hat Steffen noch gemeint, ist doch ein bisschen frisch heute Morgen hier, selbst im Zelt. Kann ich mal kurz deine Jacke haben, wenn du die gerade nicht brauchst?
Also ich brauche halt einfach nicht mehr diese krasse Vorbereitung wie früher, sowohl mental als auch körperlich. Im Sinne von, ich muss eine Stunde vorher warm machen, muss mich erstmal, also übertrieben gesagt, eine halbe Stunde totlaufen und ordentlich Steigerungen machen, um dann an der Startlinie schon Energie verbraucht zu haben. Dieses Gefühl ist bei mir halt genau gegenteilig. Also im Sinne von, naja, wir laufen ja los in einem verhältnismäßig komfortablen Tempo. Also reicht's, wenn ich irgendwie 10 Minuten vorher ein bisschen, oder wenn ich 10 Minuten rumjogge und mal das Bein ein bisschen nach links und rechts schwingen, weil das ändert sowieso nichts mehr. Mhm. Und so hatte ich das dann irgendwie auch in Berlin getimt. Irgendwie wurde das dann doch hektisch und ja, und dann musste ich erstmal Schuhe anziehen und hatte dann festgestellt, noch gar nicht die richtigen Socken an und auch nicht die richtige Hose unter. Und dann kamen die ganzen Athleten sozusagen ins Athletenzelt und machten sich halt rennfertig im Sinne von, also wirklich in Singlet und in Shorts, ne, also ohne Schutzbekleidung. Dachte ich so, okay, jetzt ist ernst, jetzt musst du dich also einlaufen, oh, mal gucken. dann, ja, fertig gemacht. Und dann hat er, ja, sozusagen, dann möchte man das natürlich auch nicht unbedingt extra auskosten, im Sinne von, ich brauche noch eine extra Wurst, ich renne hier hinten noch mal ein bisschen rum, sondern dann sozusagen das, was möglich ist, da vor der Startlinie halt noch ein bisschen hin und her laufen. Und ja, von Einlaufen kann man da nicht sprechen, aber hat ja gut funktioniert.
Ja, da muss man flexibel sein, ne? Flexible Response, ne? Das ist zwar eigentlich eine NATO-Doktrin, aber die muss man dann halt auch mal anwenden.
Auch so wieder, ne? Don't do this at home.
Ja, aber obwohl, ich bin gar nicht so sicher. Ich bin gar nicht so sicher. Weil ich glaube ja auch, dass,
dass
viele zu viel machen vorher.
Ja, aber trotzdem war das ein ganz bisschen Stress und das soll es nicht sein.
Ja, Stress soll es nicht sein, hast du recht.
Nein, genau. Also in dem Moment, sagen, wo ich irgendwie alle fertig machte und ich dachte, okay, das muss ich nochmal und das noch und das noch. Und eigentlich würde ich gerne laufen. Da war so, ja, jetzt aber wirklich mal.
Rabotti. Ja,
genau. Ja, man hatte dann vielleicht bei uns, das ist vielleicht dann im normalen Startblock auch anders, weil man da schon viel früher drinstehen muss. Bei uns ist ja dann trotzdem so, wir, weiß ich jetzt nicht mehr, in Berlin nagel mich nicht fest, aber 10, 15 Minuten vorher ist ja eh, dass wir dann wirklich auch das Zelt verlassen müssen, wegen dann, dass alle rechtzeitig vor diesen Startlinien sind und wegen Kamera und was weiß ich was alles. Diese 10 Minuten, die kannst du jetzt nicht mehr anderweitig verbringen, die musst du dann da auch da vorne sein, so wie es ja Steffen auch geschildert hat, und hat dann eben sein Warm-up dann tatsächlich vor Ort einfach dann in Wettkampf-Dress gemacht.
Wenn wir für dich noch Kleidungsstücke mitnehmen sollen als Safety für Sonntagmorgen, ruf einfach an, schick eine SMS, ja, es ist dann parat. Ja.
Wir werden auf jeden Fall im Startbereich da rumstromern.
Das ist natürlich total geil. Also deswegen sagt mir jedes Mal, weil ich es einmal tatsächlich machen musste, weil ich mich zu lange sozusagen danach in diesem Bereich aufgehalten habe, was für ein großes Gut und Glück das ist, da als Elite-Athlet behandelt zu werden, im Sinne von, ich gehe durch eine spezielle Sicherheitskontrolle da rein, hab mein Zelt, kann mich da hinsetzen, kann eben 10 Minuten vor dem Start mich dann ausziehen und da mal eben schnell rübergehen. Und hinterher habe ich direkt meine Sachen und kann zack weg und muss nicht. Also Beispiel tatsächlich Berlin, weil ich da, das Wetter war so schön und gequatscht und hier und da und nochmal so. Und dann musste ich tatsächlich durch die ganz normale Verpflegungs- oder
Post-Race-Area
raus. Und habe das erstmal gesehen, was da alles angeboten wird. Also keine Frage, ist cool, soll man mal gesehen haben. Mhm. Aber dachte ich mir trotzdem, möchte ich nicht als Athlet irgendwie erleben müssen, im Sinne von, ich muss jetzt hier durch.
Mhm. Daher das ist ein weiter Weg, ja. Mhm. Ist das ganz cool. Kommen wir nochmal auf Hamburg vor dem Rennen. Es ist ja eine, also jedes Rennen ist da ja ein bisschen speziell logischerweise, weil die Logistik eben so ist, wie sie bei den jeweiligen Veranstaltungen ist. In Hamburg geht man vom Athletenhotel zum Messebereich, wo dann die nächste Station ist, wo man seine Sachen lassen kann, zu Fuß. Ja, da fährt kein Bus oder sowas, sondern auch die Elite-Athletinnen und Athleten gehen zu Fuß. Das ist ja so eine besondere Prozession. Ne? Also auch in Berlin geht man ja von der Siegessäule dann runter, wenn man aus dem Bus ausgestiegen ist. Das ist so wie so schweigend zum Schafott so ein bisschen. Ne? Alle so angespannt, es wird kaum gesprochen. Ja, und dann kommen so Spaßmacher wie Steffen U. Punkt, ja, und erzählen einen Schwank aus der Jugend.
Und witzeln darum, genau. Und aber wie du schon sagst, das ist ja dann das, was dazugehört. Auch das sozusagen, was bei mir dann letzten Endes das auslöst, dass ich quasi da nicht krass aufgeregt am Start stehe und meine innere Ruhe zwar habe, aber trotzdem so diesen kleinen Adrenalinschub habe. Weil einfach, es ist Wettkampf, es ist dieses Ganze drumherum und das gehört halt einfach dazu. Auch sag ich mal, mit der Aufgabe oder eben einfach mit diesem Event, weil das ist ja, deswegen mache ich das ja auch, Teil so eines so letzten Endes geilen Events zu sein und das erleben zu dürfen. Und das ist total begeisternd und mache ich immer wieder gerne. Und dazu gehören eben auch solche Momente, wie dann da eben gemeinsam hinzugehen und im Bus zu sitzen und hinterher genau das Gegenteil, alle die einen natürlich total betrübt, bei denen es nicht gelaufen ist, und die anderen da total nur Social Media, Handy und erzählen und Interview und weil alles total toll ist und sozusagen auf Wolke 5000 schweben. Das macht ja so ein Event halt aus.
Und nimm uns nochmal als Süddeutsche, Südeuropäer jetzt im Fall von Philipp in Regensburg mal mit. Was ist der Hamburg-Marathon für dich? Was macht den aus? Was bedeutet es auch für die Laufszene im Norden, in Deutschland, in Europa? Du bist da näher dran als wir.
Also grundsätzlich hat Hamburg natürlich eine unfassbare Tradition, ist schon echt lange dabei und die gibt es schon richtig lange. Hat sich natürlich ein bisschen verändert, aber als einer der wirklich großen Stadtmarathons in Deutschland, gerade im Frühjahr, hat er einfach sozusagen seine Tradition und sozusagen so richtig schön durch eine Stadt zu laufen, auf den großen Straßen und dann sozusagen, ja, da, wo man einfach sonst nur mit dem Auto langkommt, das macht ja grundsätzlich den Straßenlauf aus. Also die echten Straßenläufe und nicht unbedingt den Dorflauf, der sozusagen auf dem Sportplatz beginnt, einmal die Hauptstraße runter und dann irgendwelche Feldwege lang. Hat auch seinen Reiz und ist schön, aber kann mir jeder, glaube ich, beipflichten, dass das andere auf diesen Big City Roads total geil ist, da zu laufen. Und gerade in Hamburg, klar, nicht unbedingt der einfachste Kurs im Sinne von Top-Emo und ganz, ganz wenig Kurven.
Würde man jetzt erst nicht denken, ne?
Nee,
aber Norden, plattes Land und so, ja, keine Hügel.
Moränenlandschaft, ne?
Ja.
So ein bisschen reicht das da rein und dann, ja, zur Elbe, die dann da sozusagen und die Eiszeit das Land geformt hat. Und dann sind es keine Berge, keine Frage, weil es ist halt nicht komplett platt. Und das sind Herausforderungen und letzten Endes bei geilem Wetter, das hat man ja letztes Jahr gemerkt, daher durfte ich da auch pacen. Trotz dieser Pausen sind halt die Leute, und ich glaube, das ist, wird auch jedes Mal im Fernsehen explizit erwähnt, und ich habe das Gefühl, dass es in Hamburg extrem ist, weil man da tatsächlich an den Wohnhäusern so sehr langläuft, die Leute tatsächlich rauskommen. Natürlich bei gutem Wetter, keine Frage, aber auf den Balkonen stehen oder eben im Vorgarten stehen, also mitten in der Stadt, ohne da jetzt irgendwie im abgelegenen Wohngebiet zu sein. Das, was sozusagen diese Innenstadt von Hamburg ausmacht, diese alten Häuser. Und da läuft man halt durch und an jeder Ecke sind viele, viele Menschen, wie gesagt, bei gutem Wetter, was wir ja Sonntag haben werden. Ja, die Stimmung und das, also letztes Jahr hat mich genau das einfach total begeistert, wo ich dachte, ach, einfach herrlich. Und letzten Endes, dadurch, dass es so spät ist, hat man natürlich auch dann im Norden schon Frühling. Einfach dieses Gefühl, es wird grün und hier und da riecht's mal so ein bisschen. Also das kann man natürlich dann auch erst als Pacemaker wahrnehmen, wenn man nicht ganz
das,
im Tunnel
das ist. Das wollte ich fragen. Philipp, hast du irgendeine Erinnerung an das, was Steffen da gerade geschildert hat? Du bist letztes Jahr da gelaufen.
Ja, also stimmungstechnisch natürlich. Ich habe immer auch das Gefühl gehabt, dass Hamburg oftmals ein bisschen so untergebuttert wird irgendwie. Klar, aufgrund der Größe, aufgrund der allgemeinen globalen Popularität steht natürlich irgendwie Berlin immer sehr stark im Fokus, aber ich finde Hamburg auch immer super speziell. Ich fand die Stimmung an der Strecke immer mega gut. Ich hatte natürlich auch immer Glück, in den Jahren, in denen ich dort am Start stand, war das Wetter tatsächlich, wie Steffen geschildert hat, relativ frühlingshaft. Ich war einmal da als Experte für den NDR, weil ich selbst nicht starten konnte. Da war dann auch mal Hagel angesagt, direkt nach Startschuss für, glaube ich, 2-3 Kilometer. Das war, glaube ich, für alle Teilnehmenden jetzt nicht so geil, aber gehört halt auch mal dazu, kann man sich jetzt nicht aussuchen. Ansonsten ist es schon so, wie Steffen sagte, also es gibt natürlich neben diesen ganz klassischen Hotspots, du rennst durch die Stadt und wie gesagt, diese Häuser und Balkone, da ist eigentlich immer was los, bis vielleicht auf, nagel mich nicht genau fest, aber jenseits von Kilometer 30, 35 irgendwo da draußen ist einfach mal ein bisschen weniger los, aber ansonsten.
Da fängt es wieder an.
Oder fängt es schon wieder an, genau. Also da gibt es mal einen Abschnitt von ein paar Kilometern, wo es jetzt nicht ganz so ist, aber ansonsten fand ich Hamburg immer sehr, sehr gut von der Stimmung und ich finde die Strecke gar nicht so schlimm eigentlich. Also ist vielleicht nicht ganz Berlin, aber
dass man da schnell laufen kann, haben die Athleten gezeigt.
Also korrekt, genau. Die ersten 10 sind super schnell. Klar, hast du ein paar Erhebungen auch durch den Tunnel durch, gehst natürlich auch mal wieder hoch und so. Und klar, der Klassiker, den wir mit Tabea letzte Woche auch besprochen hatten, selbst für sie als, sage ich mal, quasi Einheimische, Gorch-Fockwall ist natürlich des Häufigeren schon erwähnt worden. Natürlich ist das kein Berg im klassischen Sinne, vor allem nicht, wenn du da am Tag vor deinem Rennen lang spazierst oder mit dem Auto drüber fährst, dann denkst du dir, wo soll hier irgendwas sein? Aber wenn du natürlich, weiß ich nicht, Kilometer 2 vor Schluss ist so ungefähr, dann ich habe es immer als spürbar empfunden, sage ich jetzt auf jeden Fall. Das sind ein paar Sachen, die man vielleicht im Hinterkopf haben sollte. Aber ansonsten ist das eine Top-Strecke auf jeden Fall.
Ich nur beipflichten.
Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich am Sonntagmorgen, dass du auch pünktlich da bist. Ja, es soll gestreikt werden am Wochenende. Verlasst euch nicht auf die Bahn. Ja,
richtig.
Oder gut informieren. Ja. Gut informieren. Ja.
Ja.
Das ist wichtig.
Und wir sprechen Steffen hier schon mal aus, sag ich mal, weil unser Plan war heute, wir hatten heute nochmal ein Produktionsmeeting mit den Veranstaltern und der Produktionsfirma bezüglich unseres Streams, welche Athleten wir vorher vor Ort noch ansprechen möchten, damit wir die jetzt den Leuten nicht irgendwie auf den Sack gehen, sozusagen am Rennen, ohne dass wir es abgesprochen haben. Steffen, nachdem du ja gar nicht da bist bis Samstagabend, sagen wir es schon mal jetzt, wir werden bestimmt irgendwie mal mit einer Kamera und einem Mikro auf dich zukommen, vielleicht sogar noch vorm Start oder so.
Sicher vorm Start.
Ja, ja. Erwähntet ihr schon durch die Blume, ja.
Gar nicht durch die Blume, sondern ganz direkt. Ne? Wir haben eine Verabredung.
Konkret, absolut. Stehe ich zur Verfügung und wenn ich nicht mehr antworte, dann kann ich halt nicht mehr antworten.
Ja. Nee, schon. Ne? Schon nicht mehr, weil es ist dann vorm Start.
Ja? Ja, aber dann, wenn ihr dann im
ist
Rennen
nicht im Stressbereich. Wolltet, ist, ja, ja, ist hier, nicht im Stressbereich.
Ja.
Du, ich möchte noch eine Sache gerne weitergeben, weil die Leute von der DKMS mich angeschrieben haben. Blutspende wird es auch wieder einen Stand auf der Messe in Hamburg geben. Durch die Pandemie, aber auch altersbedingt, fallen extrem viele Leute aus dem Pool praktisch der Blutspendenden raus. Denkt dran, wir alle sind darauf angewiesen, wenn jemand einen Unfall hat, irgendwas passiert, irgendwas ist, werden sehr oft Blutspenden benötigt. Ich hatte bei meiner großen Operation damals auch keine Probleme, weil da der Stock der Blutkonserven ausreichend war. Aber es ist wirklich eine durchaus nicht unkritische Situation. Lasst euch einfach da registrieren. Das ist schon cool. Das gibt einen Stand auf der Messe, wie gesagt. Und das gebe ich hier gerne weiter, weil das ist eine coole Nummer. Ne?
Super. Daran anschließend vielleicht noch ganz kurz, wenn wir schon bei Messe sind. Also wir werden auch bei der Messe sein. Ich glaube, dass wir letzte Woche eine konkrete Uhrzeit schon geäußert haben. Ich glaube, wir haben schon gesagt, wann wir da sind. Das ist aber jetzt nochmal geändert worden.
Ist schon wieder geändert worden, ja. Also genau. Achtet auf unser Social Media. Ja,
13 Uhr
Samstag. Wahrscheinlich ist es 13 Uhr am Samstag.
Ja.
Aber wir schicken dir dann immer Bilder und Videos, Steffen, ne? Dass du ein bisschen Ablenkung hast bei deiner...
Da würde ich mich freuen.
Ne? Oh ja, genau. Ich schicke was zurück.
Worum geht es denn gerade im Lernblock?
Ich glaube, wir haben noch einmal Abgabenordnung und sonst Körperschaftssteuer.
Okay, ja.
Also die Abgabenordnung ist natürlich das Verfahrensrecht sehr juristisch, sehr trocken und...
Aber bei Körperschaftssteuer
dann am Nachmittag ist man, so,
kann man als Unternehmen schon mal wach werden. Ne?
Auch das, ja, bitte.
Ja, absolut. Dann sagen wir...
sensationell.
Ja, erstmal sensationell, dass du Zeit hattest für uns. Herzlichen Dank für die Einblicke und wir freuen uns total aufs Wochenende. Ja,
auf jeden Fall.
Gemeinsam ebenso. Mit euch und ich uns auch. Allen da was wuppen können. Ja.
Ja.
Ja, klasse. Wir werden tatsächlich ab Donnerstag schon da sein. Das hat für die meisten von euch wahrscheinlich nicht die ganz große Tragweite aus. Ihr lauft vielleicht auch morgens irgendwie um die Alster. Dann sehen wir uns wahrscheinlich schon am Freitagmorgen irgendwo. Wir freuen uns.
Ich laufe immer andersrum. Ich laufe immer andersrum.
Also Felix meinte, er...
Damit wir uns einmal sehen.
Ich wollte gerade sagen, Ralf, Felix meinte, er zieht dich mit. Er bringt dir noch irgendwie ein paar
Adios Fahrrad. Und
Reis mit oder so. Mit
Fahrrad.
Mit drei geht das von alleine quasi.
Ist klar.
Nein, also Spaß beiseite.
Ja, wenn zwei lustig beschwingt rumjoggen und einer hinterher hechelt, dann sind wir's.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf Hamburg. Wir freuen uns, dass ihr wie immer zuhört und wir freuen uns auch natürlich, wenn ihr nächste Woche mit dabei seid. Insofern für all diejenigen, die am Wochenende laufen, egal ob in Hamburg
nächste
oder
Woche
woanders.
Nächste Woche haben wir einen sehr, sehr coolen Gast. Ja, ich glaube es kaum. Wir haben über Wochen schon im Voraus geplant. Das ist Wahnsinn. Ja, und Leute, dann haben wir so ein fluffiges Gespräch geführt mit dem lieben Steffen. Und was sollen wir sagen? Ja, wir müssen erstmal sagen, gute Besserung, mein Lieber. Ja, sehr, sehr schade. Wir werden uns leider nicht in Hamburg sehen. Er hat dann auch gesagt, ja, eigentlich hätte ich ja gerne ein Bierchen genommen, aber irgendwie waren die Trainings, er hätte sich nicht so gefühlt am Nachmittag. Ja, und ja, wir haben es verschrien. Ich glaube, wir haben es verschrien, oder?
Ja. Ich hatte weder die Intention noch irgendwie, weiß nicht, eine Vorahnung auch nicht. Aber ich hatte kurz den Eindruck, dass er auch ein bisschen nasal klingt, so wie ich ja immer noch klinge. Mich hat's, wie soll ich sagen, mir geht's tatsächlich inzwischen wieder sehr gut. Ich fühle mich super. Es tut uns natürlich sehr leid, dass Steffen jetzt heute Morgen, also wir haben alles aufgezeichnet, aber heute Morgen uns mitgeteilt, dass ihn Corona erwischt hat. Und das braucht grundsätzlich keiner. Bedeutet aber natürlich auch, dass er sich A, mal selber auskurieren muss und B, er natürlich auf gar keinen Fall am Wochenende Sport machen kann. Wir hoffen natürlich auch, dass Tabea jetzt auf die Schnelle noch einen adäquaten Ersatz findet. Das wird jetzt auch nicht ganz so einfach, wenn man das schon natürlich auch mit Steffen geplant hatte. Aber so oder so, Steffen, ich habe heute Morgen schon geschrieben, gute Besserung erstmal an dich. Schreibt ihm gerne eine Nachricht, wenn ihr möchtet. Steffen ist ja bei uns auch hier unten verlinkt, der freut sich bestimmt. Und freuen uns natürlich, dich hoffentlich bald möglich auch wieder irgendwo im Einsatz zu sehen.
Das erfahrt ihr alles am Sonntag bei uns, sind ja alles spannende Geschichten in der Livestream-Übertragung. Und dann spätestens werden wir wissen, wer was wo für Aufgaben übernehmen wird. Aber so sieht es im Moment aus. Und jammer, schade. Wir wollten euch aber die Folge, weil die aus unserer Sicht sehr spannend ist, mit Steffen nicht vorenthalten und jetzt auch nicht kürzen oder irgendwas, weil es sind so viele coole Aspekte da drin und so viele Insights, ja, die wir auch ja alle gar nicht vorher immer so kannten. Ja, und wenn es schon Streitereien unter Frauen gibt, die Namen wolltest du jetzt noch zum Ende kurz
sagen. Das haben wir gesagt, bringen wir jetzt doch nochmal, damit alle Leute einen Spaß fassen. Nein, da bin ich natürlich ganz diskret, um Gottes Willen. Aber ja, das wird nicht einfacher werden für alle Beteiligten. In diesem Sinne, Leute, passt auf euch auf. Also wie gesagt, mir ging es jetzt die letzten Wochen auch gar nicht mal so gut. Ich habe es, glaube ich, auch geschafft, häufiger krank zu sein als im ganzen letzten Jahr. So oder so, weder eine Erkältung noch Corona, braucht man alles nicht. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid alle oder bleibt alle gesund und munter und könnt eure sportlichen Pläne in die Tat umsetzen. Und ja, was bleibt uns noch zu sagen? Geht raus, lauft und schaut am Sonntag unseren Livestream.
Bis dann. Viel Spaß.